hört den Aus dem Exil Podcast, den Podcast über Fortuna Düsseldorf mit der 67. Folge. Wir sind mal wieder in der gewohnten Viererrunde zusammen und das heißt, der Tim sitzt in Berlin.
Einen schönen guten Abend.
Der Jan in München.
Hallo zusammen.
Ich bin der Lukas und ich sitze auch wie immer in Köln zusammen mit dem Moritz.
Guten Abend. Auch zur neuen Saison, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir uns erstmal ganz herzlich für eure Treue bedanken und wollen auch nochmal darauf hinweisen, dass ihr uns immer anschreiben könnt, Kritik äußern könnt, uns wichtige Diskussionspunkte liefern könnt, die wir dann in die Folge mit einfließen lassen. Wie auch in der letzten Saison ist unser Twitter-Handle @ausexil, da könnt ihr uns finden. Und per Mail könnt ihr uns auch anschreiben. Die E-Mail-Adresse ist exil@fortuna-podcast.de. Ihr könnt uns auch weiterhin gerne Bewertungen hinterlassen bei euren Podcatchern oder wo auch immer ihr uns hört. Und jetzt gehen wir zusammen in die neue Saison.
Genau, wir haben ja letzte Woche schon angefangen mit unserer Aufnahme, aber ab heute versuchen wir dann wieder in den normalen Turnus mit einer Ausgabe am Montag, wenn möglich, wiederzukommen. Und ja, wer in die erste Folge von uns quasi für die neue Saison noch nicht reingehört hat, wir haben schon eine aufgenommen, wo wir halt so ein bisschen so einen Ausblick gemacht haben auf den Kader, auf die Saison und so weiter. Der kann da gerne noch mal reinhören. Und ja, bevor wir uns dann jetzt hier heute um die wirklich wichtigen Dinge mit dem Spiel gegen Sandhausen vor allen Dingen kümmern, was ist denn unter der Woche sonst noch so passiert, Moritz?
Wir konnten ja alle im ARD-Stream Fortunas neuen Mittelfeldregisseur bewundern. Und ich habe das wirklich ausgiebigst getan. Ich glaube, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mir 90 Minuten Spiel angeguckt habe und nur auf einen Spieler geguckt habe. Ich weiß überhaupt nicht, was der Rest der Mannschaft gemacht hat. Aber ich muss sagen, mit Ao Tanaka, da geht was. Also da wird die Fortuna ganz, ganz viel Freude haben an dem Jungen. Also...
Ich bekam ja nur die Nachricht am Donnerstag von Lou, er ist der Sohn, den ich nie hatte. Und ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich bin gespannt, was ihr jetzt über Ao Tanaka nach diesem einen zentralen, wichtigen Spiel in seiner Karriere, das wahrscheinlich repräsentativ wie nichts anderes ist, über ihn erzählen könnt.
Ja, gestern gab es ja leider Parallelveranstaltungen zum Spiel der japanischen Olympia-Fußballmannschaft.
Ja, ich muss auch sagen, also eigentlich hatte ich mir das ja auch so ein bisschen vorgenommen, das vielleicht dann noch als Second Screen laufen zu lassen. Aber dann habe ich letztendlich doch meine volle Aufmerksamkeit dem Spiel in Sandhausen geschenkt und werde natürlich aber versuchen, das dritte Gruppenspiel und
ob sich das
gelohnt hat. Weil Japan jetzt ja zweimal auch gewonnen hat, sieht es ja auch so aus, als ob Japan noch weiterkommt und noch weitere Entscheidungsspiele da irgendwie noch zu verfolgen.
Fluch oder Segen,
richtig. Aber ja, auf jeden Fall, ich habe leider nicht die ganzen 90 Minuten gesehen von dem Spiel am Donnerstag, aber halt doch einen Großteil und kann da auf jeden Fall Moritz nur beipflichten. Also ich war wirklich auch extrem begeistert von dem, was ich gesehen habe. Wie Jan schon ganz richtig anmerkt, wie repräsentativ da jetzt so ein Spiel bei Olympia ist, bei dem man auch gar nicht alles sieht. Ist natürlich mal so dahingestellt, aber es ist auf jeden Fall schon mal repräsentativer als das Ao Tanaka Crazy Skills YouTube-Video, was ich vor ein paar Wochen gesehen habe. Und ich habe das ja, glaube ich, letzte Woche auch so leicht angeteasert, aber habe das dann gar nicht so ausgesprochen. Es ist ja normalerweise schon so, wenn man so ein YouTube-Video schaut, dann denkt man vorher, okay, du weißt, was du jetzt gleich sehen wirst, wird aussehen wie eine Mischung zwischen Messi und dem lieben Herrgott persönlich. So, lass dich davon nicht so beeinflussen. Dann habe ich halt dieses Ao Tanaka Crazy Skills YouTube-Video gesehen und dachte wirklich so, das sieht gar nicht so gut aus. Und der bekommt halt wirklich irgendwie nie Gegnerdruck und das ist alles schon sehr Naja, alles sehr hektisch. Und naja, ich war auf jeden Fall nicht so begeistert, wie ich das dachte. Und eigentlich ist man ja bei so YouTube-Videos immer erstmal begeistert.
Ja, es gab da auch eins von Guba Piotrowski. Das war auch mindestens underwhelming.
Ja, und aber von daher war ich jetzt ja wirklich dann von dem, was ich dann da am Donnerstag gesehen habe, muss man nochmal dazu sagen, auch da oft nicht mit so viel Gegnerdruck gegen eine südafrikanische Auswahl, die ich jetzt auch nicht besonders gut einschätzen kann, die aber bestimmt nicht zum allerobersten Regal gehört, war ich aber trotzdem sehr, sehr beeindruckt. Und ja, da sind mir neben dem, was wir hier vielleicht auch schon so ein bisschen angesprochen haben, dass halt Tanaka irgendwie immer sehr, sehr schnell dabei ist, halt einen vertikalen Pass nach vorne zu spielen und das immer zu versuchen. Aber ja, mir sind halt eben zwei Sachen ganz, ganz besonders aufgefallen. Und das sind zwei Sachen, die ich mir für einen Mittelfeldspieler bei der Fortuna eben seit sehr, sehr langem gewünscht habe und was mich absolut begeistert zurückgelassen hat. Und das ist zum einen, dass Tanaka immer, wenn er zu ihm unterwegs ist, er halt den doppelten Schulterblick macht. So, er schafft es immer. Und er hat einfach auch generell eine, auch wenn er gerade nicht angespielt wird, eine wirklich richtig, richtig gute Vororientierung. Guckt ständig nach links, nach rechts, viel, viel mehr als seine Mitspieler das tun, als es die anderen Spieler auf dem Feld tun. Und er schafft es wirklich immer, bei jedem Pass, egal wie scharf der geschlagen ist, den doppelten Schulterblick zu machen. Und er hat deswegen halt immer sofort eine passende und eine intelligente Anschlusssituation. Das finde ich richtig, richtig gut. Und ja, was mir auch richtig gut gefällt, ist, dass er einfach eigentlich ständig in Bewegung ist und immer den Mitspielern halt einen Passweg anbietet. Wenn er nicht frei steht, ist er sehr, sehr häufig in einem von diesen kleinen Vollsprints über 5 bis 10 Meter, oft eben nach hinten, weil eben da der Platz ist. Und immer wenn man so ein bisschen halt denkt, so, oh, da könnte jetzt gerade für die japanische Mannschaft irgendwie eine schwierige Situation entstehen, weil sie gut gepresst werden, merkt man, dass seit einer Millisekunde schon Ao Tanaka im Vollsprint nach hinten unterwegs ist, aus dem Deckungsschatten heraussprintet, wieder anspielbereit ist. Der Ball bleibt ganz in Ruhe dann in den Reihen seiner Mannschaft und die Ballzirkulation geht weiter. Und das finde ich einfach überragend. Er fordert halt auch immer sehr, sehr vehement den Ball. Ich glaube, es ist ja auch aufgefallen, Moritz, dass er wie oft immer voll anzeigt, hier, spiel mich an. Auch nicht immer, wenn das wirklich auch die beste Option ist. Aber diese Mentalität finde ich erstmal richtig wichtig.
Ja. Ja, ich fand auch, also es schließt eigentlich daran an, was du sagst. Ich fand es sehr, sehr beeindruckend, wie er immer die Räume und Zwischenräume besetzt hat. So, ne? Das heißt, er ist immer aus dem Zentrum, er hat eigentlich meistens rechts vor der Abwehrkette gespielt, mal ein bisschen, also eigentlich eher ein bisschen defensiver Achter, so würde ich sagen. Ist ja auch egal, alles ein bisschen hybrid. Aber selbst wenn das Spiel sich auf die linke Seite verlagert hat, ist er dann in so Räume gegangen, wo zwischen die Ketten der Südafrikaner, die relativ dicht gestaffelt standen und auch nicht sehr viel Gegnerdruck gemacht haben, um da einfach, sollte der Ball aus der linken Angriffsseite wieder ins Zentrum zu kommen, da einen Raum besetzt zu haben, der beim Gegner nicht so auf dem Schirm ist. Man hat sich da rumgeschlichen und hat dann auch diese Bälle bekommen und konnte die dann auch weiterleiten. Also ohne, dass jetzt Japan ein riesen Offensivfeuerwerk abgeliefert hat, aber das ist definitiv ein Spieler, wenn er in der zweiten Bundesliga in Düsseldorf so gut ankommt, wie er in diesem einen Spiel gerade den Eindruck hinterlassen hat, dann ja, bin ich sehr begeistert.
Ja, ich glaube, man muss wirklich da sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Also das muss ich vor allen Dingen auch mir nochmal ins Poesieheft schreiben, den da nicht direkt mit hohen Erwartungen zu überfrachten. Der wechselt jetzt irgendwie den Kontinent, ist seine erste Station außerhalb Japans. Generell ist es ja, glaube ich, wirklich oft so, dass Japaner so ein bisschen brauchen, bis sie reinfinden. Die starten oft erst in der zweiten oder dritten Saison so richtig durch, wenn sie direkt aus der J-League nach Deutschland wechseln. Und ich fürchte, das könnte auch so ein bisschen so sein wie letzte Saison mit Shinta Appelkamp beispielsweise, der auch eine lange Zeit gebraucht hat, irgendwie um seinen Körper an diesen vielleicht doch etwas härteren, intensiveren Fußball zu gewöhnen. Da kam er jetzt halt irgendwie aus dem Jugendbereich. Ja. Und
aus der U23 in dem Fall.
Genau, aus der U23. Aber auch da könnte ich mir gut vorstellen, dass, ja, also der sieht auf jeden Fall auch noch nicht so richtig muskulös aus, sodass ich mir gut vorstellen kann, dass der damit zurechtkommt, wenn der 90 Minuten von so einem fiesen Sandhäuser Mittelfeldklopper bearbeitet wird, dass er damit gut zurechtkommt über 34 Spiele. Der wird ein bisschen brauchen, aber das, was er an Skills mitbringt, das ja, ist, glaube ich, was der Fortuna in den letzten Jahren gefehlt hat. Und wenn man den richtig einbindet, kann das die Fortuna wirklich auf ein neues Level bringen. So. Und ja, das wäre ihm, glaube ich, auch absolut zu wünschen.
Ob man ihn wirklich noch braucht, sehen wir dann in der Besprechung des Sandhausen-Spiels. Werden wir rausarbeiten.
Ja, also bei mir hat er auf jeden Fall jetzt schon, bevor er auch nur die erste Minute gespielt hat, einen gehörigen Stein im Brett. Ich werde ihn hier in den nächsten Monaten verteidigen, mehr als ich Louis Baker verteidigt habe.
Du hast einen neuen Louis Baker.
Und ja, und als ich halt irgendwie dann gestern noch nach Statistiken für das zweite Spiel gesucht habe, das ich ja nicht habe sehen können, bin ich dann zufällig auf der Olympia-Homepage, wo es dann wie zu jedem Spieler so eine kleine Homepage halt irgendwie gibt, so eine kleine Seite, dann noch drauf gestoßen, dass er wen als seinen Lieblingsspieler angegeben hat, Sergio Busquets. Und wenn ich einen Spieler habe, der auch eigentlich immer schon mein absoluter Lieblingsspieler gewesen ist, dann ist es Busquets. Von daher, also mich hat er wirklich schon komplett überzeugt.
Vielleicht, um das Ganze abzurunden, Japan hat jetzt zwei Spiele gewonnen, die werden also das Viertelfinale erreichen, gehen wir mal von aus. Da wartet ein Gegner aus einer sehr ausgeglichenen Gruppe B. Man kann davon ausgehen, dass Japan vielleicht da auch noch weiterzieht. Und da es ja im Olympischen Turnier auch ein Spiel um Platz 3 gibt, ja, kann das sein, dass wir auch noch ein bisschen darauf warten müssen und dass Tanaka hier aufschlägt bei uns in Düsseldorf. Aber wir können natürlich weiterhin Olympia schauen.
Das ist mir alles ein bisschen positiv hier, muss ich sagen. Das bin ich nicht gewohnt. Macht mich ein bisschen unruhig. Aber wann ist das nächste Spiel? Weiß das jemand von euch, wann man ihn sehen kann?
Mittwoch, 13.30 Uhr gegen Frankreich.
Herausragend. Mittagspause verlängern. Apropos mit verlängern.
Oh.
Ja. Diesmal wird eine Überleitung von mir auch noch ein bisschen gewürdigt, wenigstens.
Ja.
Schinter Appelkamp hat bis 2026 bei der Fortuna verlängert. Möchtet ihr darauf angemessen reagieren?
Nicht so positiv.
Das ist tatsächlich, das war so ein paar Tage, wo man echt gedacht hat, Fortuna macht Dinge, das beunruhigt einen fast schon.
Ja.
Ja, aber also das war echt eine Nachricht. Ja, das war das nicht sogar derselbe Tag? Ich habe es jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm.
Ob ja, das war am Donnerstag.
Das war, also das
ja,
war wirklich,
stimmt, es kam erst Vertragsverlängerung und dann dieser überragende Auftritt von Aotanaka.
Ja, richtig. Also das war wirklich, also das ist einfach eine, ich bin auch nicht ganz sicher, ob es da wirklich zwei Meinungen zu geben kann. Es ist einfach eine durchweg positive Nachricht. Also, dass so ein Spieler dass er halt wirklich Lust hat, dann irgendwie nochmal seinen Vertrag, der ja sowieso schon noch langfristig gelaufen wäre, nochmal zu verlängern, ist einfach ein ganz, ganz starkes und wichtiges Zeichen. So, auch wenn uns, glaube ich, allen klar ist, dass es natürlich vor allen Dingen bedeuten wird, dass das Gehalt von Schinter seinen Leistungen einfach nochmal ein bisschen weiter angepasst wird. Und dass er, wenn er sich weiter so entwickelt, wie er das im letzten Jahr getan hat, er vermutlich nicht bis 2026 bei der Fortuna spielen wird. Aber das sind ja irgendwie alles Dinge, die muss man einfach so hinnehmen. Und das sind ja dann vielleicht auch mehr oder weniger alles Best-Case-Szenarien.
Also du stellst die These auf, dass die Entwicklung von Schinter Appelkamp wohlmöglich schneller in eine noch positivere Richtung gehen könnte als die des gesamten Vereins?
Es hängt ja zusammen. Das ist für mich eine symbiotische Beziehung, die beiden eingehen. Und es gab einen Moment im Sommer, im frühen Sommer, der hat mich eigentlich in Bezug auf Schinter Appelkamp eher beunruhigt. seine Reaktion auf diesen U23-Titel. Also als er da stand mit dieser Medaille und einfach beseelt war. Und ich habe nur gedacht, oh Gott, Shinta Appelkamp scheint es wichtig zu sein, Dinge im Fußball zu gewinnen. Das ist ganz schlecht für die Fortuna. Aber offenbar hat er sich überlegt, dass er doch noch ein paar Jahre in Düsseldorf bleiben will oder die Fortuna zum reichsten Verein der zweiten Liga. Weil also Spieler entwickeln sich immer positiv. Das ist
das
auch
wissen
eine Erfahrung
des Düsseldorfer Fans.
Das ist ein ganz, ganz großer Weg nach oben.
Ja, aber also ich glaube auch, dass wir nicht davon ausgehen sollten, dass, genau wie ich das eben gesagt habe, Shinta Appelkamp sich, dass der nochmal so einen Sprung machen wird, wie der das im letzten Jahr gemacht hat. Davon sollte man nicht ausgehen. So, wenn er schafft, diese Leistung vom letzten Jahr erstmal einigermaßen zu bestätigen, wäre das für die Fortuna schon von unschätzbarem Wert.
Sich nicht zu verletzen.
Genau, mal fit zu bleiben. Und ja, aber genau aus dem Grund, den du da auch gerade schon angesprochen hast, Jan, eben weil er dann ja scheinbar schon auch dem DFB aufgefallen ist und ja, und er damit ja bestimmt auch schon vielen anderen Vereinen dann aufgefallen ist, ja, glaube ich halt schon, dass ja, je länger die Fortuna in der zweiten Liga bleibt, desto unwahrscheinlicher ist es, dass ein Spieler mit der Qualität ja, dann halt eben auch noch bei der Fortuna halt diesen Weg mitgeht, auch wenn es natürlich absolut wünschenswert wäre und ja, zumindest finde ich es auch ein richtig gutes Zeichen. Das kommt ja dann viel noch dazu, dass er letzte Woche dann auch in den Mannschaftsrat gewählt wurde. Das zeigt ja, dass er dann halt irgendwie auch neben dem Platz Verantwortung übernehmen will. Also finde ich insgesamt einfach alles eine extrem runde Sache.
Und wir hatten ja schon hier die Kreml-Astrologie. Wer saß neben ihm bei der Unterzeichnung? Uwe Klein durfte sich präsentieren. Ja. Fand ich auch interessant, aber wahrscheinlich wechseln die sich einfach ab. Beim nächsten, bei Ao Tanaka, wenn er 22 Vorlagen und 13 Toren die Scorerliste der zweiten Liga anführen wird, wird Klaus Olofs derjenige sein, der sich mit ihm ablichten lässt.
Also zunächst mal glaube ich ja, dass Tanaka wahrscheinlich gar nicht so viele Scorerpunkte haben wird. Der wird ganz, ganz viele Hockey-Assists machen, also diesen vorletzten Pass halt spielen. Und oder halt einfach immer dafür sorgen, dass halt der Ball nicht verloren wird, wenn man gut gepresst wird. Das ist ja auch extrem wichtig.
Eine Passmaschine.
Genau. Und ja, ich weiß nicht, habt ihr nicht auch so ein bisschen den Eindruck, dass vielleicht das irgendwie auch jetzt einfach so passiert, dass immer mehr Uwe Klein jetzt doch diesen Sportdirektor-Posten halt einnehmen wird und Klaus Allofs immer mehr jetzt so in diese Röttgermann-Rolle schon leicht hineinschlüpfen wird. Ich meine, der Vertrag von Röttgermann läuft nur noch bis April. Und so wie das bisher gelaufen ist, weiß ich nicht, habe ich jetzt immer häufiger irgendwie so diesen Gedanken gehabt, vielleicht war das mit Allofs wirklich ein total genialer Schachzug von der Fortuna, dass man da irgendwie dann dachte so, vielleicht haben wir da doch Uwe Klein ein bisschen zu früh etwas zu viel Verantwortung im sportlichen Bereich irgendwie gegeben. Wir holen jetzt mal den Vorstandsvorsitzenden in Spee, der ja da auch schon Ahnung hat, dazu, der füllt dann halt so ein bisschen diese Rolle für Uwe Klein mit aus und lernt dann währenddessen auch schon mal bei Röttgermann halt irgendwie mit, wie das läuft und schlüpft dann im April einfach in diese Rolle.
Und diese zwei Monate Pause haben dir nicht gut getan, Louis. Das ist mir ein bisschen. Was ist denn da los? Ich hab immer so ein bisschen. Das könnte so passieren. Dann aber natürlich nicht wegen einem Plan, sondern einfach, weil die Fortuna gerade in Dinge reinstolpert, die irgendwie passen. So. Das wäre ja nicht schlecht. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass das... Ja. Nee, bitte.
Ja, ich wollte wieder eine Überleitung machen.
Ja, bitte. Nein.
Da möchte ich nicht sagen, der Verein bemüht sich ja aber auch immer wieder mit verschiedenen Statements sich zu positionieren. Und da wollte der Tim uns vielleicht ein bisschen was.
Ja,
das mal dieses Statement, um das es jetzt aktuell geht.
Ja, das war ja tatsächlich so, bevor dann der Ball in der zweiten Liga rollte. Ihr merkt, wir nähern uns jetzt dem Spieltag chronologisch, die letzte Woche. Ist noch so einiges passiert nach den zwei Dingen am Donnerstag. Also Tanaka überzeugt und Shinta verlängert unerwartet, wurde dann Freitag ein Statement veröffentlicht der Fortuna und auch im Namen der Fans, wo ich ein Fragezeichen habe, weil hier steht einfach nur drüber gemeinsames Positionspapier von Fans und Verein. So richtig, welche Fans daran beteiligt waren, wird aus dieser Mitteilung der Fortuna nicht klar. Aber auf jeden Fall ein Positionspapier zur WM in Katar wurde da rausgehauen, noch vor der Saison. Und da wird nochmal klar gemacht, dass natürlich, wie glaube ich alle Fußballfans auf der Welt hoffentlich, diese WM sehr kritisch gesehen wird, auch von der Fortuna und ihren Fans. Und was eigentlich erstmal eine Selbstverständlichkeit sein sollte, dass man kritisiert, dass dort die Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Interessant ist dann aber, dass auf jeden Fall der Boykott der WM als nicht geeignetes Mittel für Menschenrechte einzustehen ganz klar so benannt wird und gesagt wird. Wir sind davon überzeugt, dass Veränderungen in Gesellschaften nur von innen erfolgen können. Ein WM-Boykott der deutschen Nationalmannschaft ist aus unserer Sicht kein geeignetes Mittel, um für tatsächliche und nachhaltige Verbesserungen in Katar und notwendige Reformen bei der FIFA zu sorgen. Daher beziehen wir, das heißt der Verein Fortuna Düsseldorf, gemeinsam mit seinen Fans konsequent und eindeutig zu den vorhandenen Missständen Stellung. Wir halten es für absolut notwendig, dass sich der DFB konsequent und dauerhaft für die Achtung der Menschenrechte in Katar einsetzt. Und an dieser Stelle hofft man jetzt, dass vielleicht konkrete Vorschläge gemacht werden, wie das denn geschehen kann, weil ja der Boykott als nicht geeignetes Mittel gesehen wird. Ja, aber da steht dann nur weiter, dass Vertreterinnen des DFB in der FIFA energisch eintreten für nachhaltige Reformen, also alles so Buzzwords irgendwie, die ja fast schon das Papier nicht wert sind, auf dem sie stehen. So, also ich finde es gut, dass überhaupt das nochmal klar gemacht wird. Vielleicht macht das momentan jeder Verein. Ich habe es bei anderen Vereinen jetzt nicht so verfolgt. Aber trotzdem ist das irgendwie eine Selbstverständlichkeit in Text gegossen, die nochmal über die Medien lanciert wird. Aber mir fehlt so ein bisschen die konkrete Ausgestaltung des Ganzen, also konkrete Vorschläge, wie man denn mit dieser WM umgehen soll. So.
Ja, ja, das finde ich ja auch mein Hauptpunkt. Also ich würde sagen, dass man halt bei Selbstverständlichkeiten nochmal betonen muss, das ist so. Ich glaube, durch Wiederholungen werden sie noch selbstverständlicher. Das finde ich gar nicht so schlimm. Und ich finde es auch richtig, dass die Fortuna sich da prinzipiell zu äußert. Also, wer diese, also man kann sich ungefähr vorstellen, dass es organisierte Fangruppierungen sind, mit denen die Fortuna Kontakt hat. Aber so richtig ausbuchstabiert, wer Fans sind, ist mir dann auch nicht klar. Und finde es auch ein bisschen schwierig, dass dann da so total da steht, weil mich repräsentieren sie nicht. Das ist so und das wird suggeriert und das kann auch vielleicht nicht anders sein. Man kann nicht jeden einzelnen Fortuna-Fan so repräsentieren, aber ein bisschen eigen ist es. Und tatsächlich diese, also es gibt Argumente dafür, dieses nicht für einen Boykott zu sein, das sehe ich ein. Das sind Argumente, die ich nicht unbedingt teile, aber die man vielleicht begründen kann. Aber ich glaube, dass die Geschichte der FIFA und der Weltmeisterschaften und der Verbindung von Fußball und Diktaturen gezeigt haben, dass irgendwie, ja, das muss von innen kommen, am besten auch noch das Argument, ja, wenn wir da hinfahren, dann können wir die Diskussion anstoßen. Das macht man ja nicht nur bei Katar, sondern auch bei China zum Beispiel sehr gerne. Das führt halt zu gar nichts. Ja. Also ich finde die Grundlage für diese Äußerung, dass man das irgendwie anders, man hat es mit Boykott auch noch nicht richtig versucht. So, also mit anderen Momenten hat man es schon versucht und es hat bis jetzt noch gar keinen Wandel mit sich gezogen. Aber mit so einem Boykott hat man es ja noch nicht versucht. Was wäre denn die Konsequenz, wenn man das boykottieren würde, wenn da wirklich signifikante Mitglieder, zum Beispiel der UEFA, nicht dahin fahren würden? Neben Deutschland zum Beispiel, England oder andere große Nationen, Frankreich, was weiß ich was. Das wäre ganz schön krass.
Ja. Das würde dieses Turnier halt komplett entwerten.
Völlig entwerten. Ja. Und dann will ich aber mal sehen, was dann die Konsequenz ist. Und man kann dann immer noch sagen, das ist halt nach hinten losgegangen, es hat nicht das gebracht, was man haben wollte quasi. Es hat in Katar noch die Reihen geschlossen, wie man das auch immer, von wegen Druck und Kritik von außen, sorgt nicht immer dafür, dass man in dem Land selber dann das annimmt, sondern eher, dass man sagt, was wollt ihr eigentlich? Glaubt ihr, dass ihr besser seid als wir? Nein. Aber gerade im Umgang mit Diktaturen weiß ich nicht, ob das nicht doch ein Moment ist, wenn man denen das Lieblings, das nimmt, was sie haben wollen, nämlich ein nach außen hin schön zu verkaufendes Turnier.
Ja. Ja, und dann geht es halt auch genauso weiter damit, dass du mit einem Boykott ja nicht nur einer Diktatur die Möglichkeit nimmst, sich da strahlend nach außen zu präsentieren, sondern eben auch der FIFA die Möglichkeit nimmst, sowas nochmal zu machen. So, hm.
Ne? Also, da muss man ja auch da muss man ja fairerweise sagen in der Stellungnahme, dass zumindest für die zukünftige Vergabe von solchen Turnieren da ja ein Vorschlag drinsteht in dem Positionspapier, dass vorgeschlagen wird, dass zukünftige Turniere unter Einbeziehung von NGOs vergeben werden. Aber ich frage mich, woher der optimistische Blick herkommt, dass die FIFA schon machen wird. Also ohne einmal so eine WM zu boykottieren, wird die FIFA doch nicht NGOs in den Vergabeprozess einbinden. Also mal ganz realistisch gesehen. Ja,
da ist sich die FIFA mit ein paar staatlichen Organisationen auch gar nicht so unähnlich, würde ich sagen.
Also ich glaube, ich habe den Eindruck, wir sind da relativ einer Meinung. Ist natürlich auch ein bisschen blöd für eine Meinungsfindung, wenn man davon extern drauf, also weil es keine Gegenstimme gibt. Es gibt.
Ich bin da ein bisschen unentschieden. Ich bin da vielleicht nicht ganz so auf eurer Linie. Einfach, weil ich irgendwie finde, dass sich das irgendwie immer, ja, dass sich das irgendwie nicht so gut anfühlt, wenn man halt irgendwie als westliches Land mit der kolonialen Geschichte, die wir haben, halt irgendwie Ländern, wo, in anderen Teilen der Welt halt irgendwie sagt, was halt irgendwie so die richtigen, also ja, also ich stehe ja auch komplett hinter dieser Forderung nach Menschenrechten, das ist ja komplett klar. Aber wenn man halt dann irgendwie mit dieser Oberlehrerhaftigkeit halt irgendwie daherkommt, irgendwie finde ich das immer extrem unglücklich. Da würde ich irgendwie lieber sehen, dass man vielleicht irgendwie erstmal irgendwie woanders halt gegen andere Länder vielleicht irgendwie die Stimme erhebt. So, das fände ich irgendwie ein bisschen besser. Und ja, und ich glaube, es ist halt auch einfach, ja, es wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn man da irgendwie Druck ausüben könnte. Aber ich glaube, das ist einfach auch extrem realitätsfern, oder? Also welcher von den extrem korrupten Verbänden soll das denn irgendwie in die Hand nehmen? Also der DFB bestimmt nicht und auch sonst fällt mir da keiner ein. Letztendlich sind das einfach irgendwelche sind das halt Verbände von korrupten weißen Männern, die halt jeder vom anderen genau wissen, was sie halt ausgefressen haben und sich alle gegenseitig unter Druck setzen können. Und
ich verstehe deinen Ansatz, aber ich würde ja sagen, dass die FIFA eigentlich eine Verbrüderung von korrupten Männern ist. Und die Hautfarbe spielt da, glaube ich, bei der Korruptheit keine dominante Rolle oder die kulturelle Bindung. Ich würde ja sagen, ich verstehe deinen Ansatz, dass man, das ist ja genau das, was ich auch gemeint habe, dass es ein bisschen schwierig ist, tatsächlich auch ein Argument sein kann dagegen, das würde ich einsehen. Aber die Kritik an dem, was da in Katar passiert, muss halt immer konkret sein. Es sollte nicht nur gehen, ja, ihr Katari seid halt einfach anders und deswegen falsch, sondern es muss halt zum Beispiel sich an den konkreten, und das taucht ja auch auf in dem Statement der Fortuna, an konkreten Missständen festmachen. Zum Beispiel arbeitsrechtliche Bedingungen, wo man ja auch nicht nur mit europäischer Sicht argumentieren kann, sondern es gibt ja auch internationale Arbeitsorganisationen wie die ILO zum Beispiel, um jetzt hier komplett mal ein anderes Thema aufzumachen, die ja eben nicht nur aus europäischen, nordamerikanischen Funktionären sich zusammensetzt, sondern eben sehr viel aus dem globalen Süden, die eben trotzdem Arbeitsstandards fordern, die gegen die Katar halt verstößt. Und mit krassen Konsequenzen für die Arbeiterinnen und Arbeiter, die von außerhalb kommen. Und ich finde, an solchen konkreten Dingen kann man es festmachen. Man sollte es nicht im Ungefähren lassen, sondern immer, was ist eigentlich der Punkt, der problematisch ist, und das dann auch argumentieren. Das
Ja.
ist so mein
Ja.
Thema.
Ich muss aber auch ganz kurz noch, also ich finde, das ist ein sehr guter Punkt, Jan. Noch ganz kurz zu dem, was Lou gesagt hat, noch da hinzufügen. Wir haben jetzt immer darüber gesprochen, dass man mit Diktaturen und über Diktatoren und so, das klingt auf jeden Fall auch ein bisschen nach der europäischen Überheblichkeit, die ich eigentlich auch gerne vermeiden möchte, völlig zu Recht. Und es geht ja nicht nur im Fußball, dass eigentlich dem globalen Norden es nicht besonders wichtig ist, wer da wo in welchem Land regiert und wie. Es geht halt um Kohle. Und da muss man vorsichtig sein, andere Staaten zumindest da jetzt komplett aus der Verantwortung zu nehmen und zu sagen, bei uns ist ja alles super und bei euch ist das nicht so. Das sind natürlich komplexere Zusammenhänge häufig. Und mitunter bestärkt das, was wir hier im globalen Norden machen, auch die Ungerechtigkeit und die politischen Schwankungen und so im Rest der Welt. Und das sollte man nicht außer Acht lassen.
Und ich finde halt schon, dass es halt, wenn man jetzt vielleicht mal die vergangene Europameisterschaft als Beispiel nimmt, schon eben auch Beispiele dafür gibt, dass sich halt auch quasi Protest im Turnier irgendwie lohnen kann. Also das ist vielleicht jetzt auch wieder ein schiefes Beispiel, weil es da so viele Ausrichterländer gab und so weiter. Aber ja, um da jetzt so ein bisschen die längere Brücke zu schlagen durch die Art und Weise, wie die UEFA und jetzt beispielsweise Ungarn versucht haben, gegen die homosexuellen Rechte oder die LGBT-Rechte zu verstoßen und so weiter oder das weiter einzuschränken, haben sich vielleicht einfach in anderen Teilen der Welt, Europas oder Deutschland, ja, wie deren Status nochmal verbessert, dadurch, dass eben Leute wie Markus Söder dazu gezwungen worden, sich mit der Regenbogenfahne zu fotografieren und klar sich für diese Rechte halt irgendwie auszusprechen. Also ich glaube schon, dass es zumindest auch funktionieren kann, wenn diese Fragen halt auf der großen Bühne halt verhandelt werden und man nicht einfach nur sagt, okay, wir boykottieren, ihr seid böse, wir sind gut. So, also ich glaube schon, dass
Ja,
das
ja.
auch funktionieren
Ja.
kann. So, und das hat oft nicht funktioniert und es ist auch nicht gesagt, dass das so funktionieren würde, aber ich glaube schon, dass da auch eine Chance drin liegen könnte. So.
Darf ich das
Das
Segment abschließen noch mit einem Hoffnungsschimmer?
Bitte.
Und dann können wir weitergehen. Oder wollt ihr noch weiter?
Ich möchte noch eine Sache dazu sagen, aber das ist ganz kurz nur.
Okay. Ich wollte nur sagen, weil du vorhin gefragt hast, wer soll das machen, etwa der DFB? Stichwort alte weiße Männer. Jimmy Hartwig hat sich öffentlich beworben um den Posten des Vorstandsvorsitzenden des DFB, Präsidenten des DFB. Und ja, dann wäre ein
Wer soll
schwarzer
den
Mann.
wählen? Warum sollte denn jemand wählen? Welche korrupten alte weiße Männer sollten den wählen? Das
Ja,
ist
aber schau mal, wenn so, das sind dann so Sachen, die können dann zu backfiren, wenn du die ganze Zeit immer dich klar gegen Rassismus und klare Kante gegen Rassismus und so, dann ist es vielleicht auch irgendwann schwierig, den nicht zu wählen, wenn du so viel
ja, aber nicht jetzt. Also es ist
Lippenbekenntnisse
super,
gemacht hast.
das ist
Ja.
super, dass das passiert, aber das ist noch ein langer Weg so.
Ja.
Aber das geht halt alles nur Stück für Stück. Und
Ja, und der Mehrwert ist mir auch übrigens nicht ganz klar. Also
ja, komm, das.
ich glaube halt, dass dieses System, und das hat ja auch zum Beispiel die Wahl von dem aktuellen DFB-Präsidenten oder noch aktuellen gezeigt, dieser Verein ist so kaputt, diese Institutionen, die Strukturen im DFB sind so kaputt, dass es der Präsidentenposten nicht ist, sondern dass die Strukturen darunter sind das Problem. Ja? Das ist ein bisschen wie bei der, ich komme jetzt noch, wie bei der SPD. Ja, du kannst egal wen die als Kanzlerkandidaten aufstellen, irgendwo sind die Strukturen in diesem Willy Brandt-Haus so im Arsch, dass da irgendwie nichts bei rumkommt. Ja? Das war mein kleiner SPD-Exkurs. Aber was ich nochmal sagen wollte ist, bevor wir uns jetzt völlig verlieren, ich will der Fortuna jetzt mit dem Statement, um auf das Statement nochmal zu kommen, ja auch nicht vorwerfen, dass die halt völligen Quatsch erzählen. Und die daran Beteiligten sind ja keine Idioten. Ja, sondern die haben sich dabei was gedacht und die haben dafür Argumente. Und ich habe halt andere Argumente und vielleicht könnten sie mich anders überzeugen. Das ist natürlich in so einem Statement auch immer schwierig, so eine interne Debatte, die es vielleicht gegeben hat, auch wiederzuspiegeln. Wir haben es jetzt ein bisschen versucht, das für und wieder hier darzustellen und haben uns zeitlich völlig verloren dabei, aber das ist auch dieser Podcast. Komplett
verhoben.
Ja, und haben noch ein paar andere Themen aufgemacht. Aber ja, das ist genau der Punkt. Also es gibt dafür Argumente, ich teile sie nicht, aber andere mögen sie teilen. Ich will ja diese Punkte auch nicht völlig für bescheuert erklären, sondern das sind Argumente, die man dann einfach austauschen kann.
Und wir haben uns doch damit jetzt auch an die Handlungsanweisung, die dem Statement quasi untersteht, gehalten. Nicht wahr, Tim?
Ja, richtig. Ich möchte auch, nachdem ich eingeleitet habe, aus diesem Segment wieder ausleiten, sodass wir dann über Fortuna und den Einstieg in die Saison sprechen können. Der Grund, warum wir uns ja jetzt hier tatsächlich darüber so ausgebreitet haben, ist ja nicht nur, dass es formuliert wurde, sondern dass es von Fans und Vereinen formuliert wurde und uns nicht ganz klar war. Und vielleicht haben wir auch nicht genau genug recherchiert, welche Fangruppierungen jetzt daran beteiligt waren. Aber es steht nun mal drüber, gemeinsames Positionspapier von Fans und Vereinen. Und dann wird mit wir der Satz eingeleitet, dass wir davon überzeugt sind, dass ein WM-Boykott kein geeignetes Mittel ist. Und aus dem Grunde fand ich das schon richtig, dass wir das innerhalb unseres Podcasts hier in dieser Breite thematisieren.
Uns hat ja keiner angerufen.
Und das Thema wird ja mit
Sicherheit
auch in den nächsten anderthalb Jahren noch häufiger aufkommen und uns vielleicht auch hier irgendwie im Podcast begleiten.
Ich kann die Leute schon hören, bitte nicht noch.
Genau,
Halbwissen von euch möchte ich nicht nochmal hören.
Spätestens, wenn dann Schinter Appelkamp für den Kader der Nationalmannschaft nominiert wird vor der WM. Ja.
Genau. So, haben wir noch Themen für die heutige Folge?
Ach ja, ich glaub, richtig. Oder?
Es wurde ja auch noch Fußball gespielt. Die Fortuna startet in die Spielzeit 2021-22 beim SV Sandhausen und kommt zu einem relativ glanzlosen 2-0 Auswärtssieg. Okay. Und jetzt müssen wir schauen, was wir mit diesem Spiel machen. Es ist natürlich auch so ein bisschen Overreaction Monday. Und wir werden uns große Mühe geben, nicht so sehr überzureagieren, wenn wir dieses Spiel jetzt versuchen zu bewerten, wie wir das teilweise in der Halbzeitpause in unserem Gruppenchat schon getan haben. Da wurden schon vereinzelte Rufe nach Uwe Rösler laut und letztendlich ist das Ganze ja dann doch etwas positiver ausgegangen mit der Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit. Zur Aufstellung war es wirklich, das Stichwort Uwe Rösler. Steckt noch ziemlich viel Uwe Rösler auch in dieser Mannschaftsaufstellung. Nur ein einziger Neuzugang mit Dragos Nedelcu in der Innenverteidigung. Auch ansonsten die Mannschaft eigentlich wie erwartet im gleichen 4-3-3 wie auch schon im letzten Vorbereitungsspiel. Hättest du ein bisschen anders aufgestellt, Moritz?
Ich habe ja weder viele Vorbereitungsspiele gesehen, noch war ich beim Training dabei. Ich würde mich da wirklich meiner Stimme enthalten. Keine Ahnung. Also ich war ein bisschen underwhelmed einfach, aber irgendwie jetzt nicht, weil ich irgendwelche coolen Alternativen hatte oder so, sondern das genau, was du gesagt hast, dass man erstmal so an Uwe Rösler denken musste. Das war so ein kurzer Schade, wir spielen jetzt nicht ein 7-1-1-1-System mit 12-9 oder so. Aber
Ja, ich war vor allen Dingen so ein bisschen überrascht, also weniger beim Blick auf die Startelf als dann beim Blick auf die Ersatzbank. So, natürlich fehlen irgendwie ja noch der ein oder andere Spieler. Aber als ich mir dann so ein bisschen beim Blick auf die Ersatzbank Gedanken gemacht habe, wie man halt ein Spiel, je nachdem wie es läuft, dann versucht halt mit diesen 5 Wechseln, die einem ja zur Verfügung stehen, in der zweiten Halbzeit irgendwie noch beeinflussen könnte, ist mir aufgefallen, dass da gar nicht so viele Spieler auf der Bank saßen, die ich ohne ein bisschen Magengrummeln halt irgendwie dann auch wirklich gerne reingeworfen hätte. Und von den 4 Stammkräften oder vermeintlichen Stammkräften, die vielleicht noch nicht dabei sind, sind halt irgendwie auch 2 Innenverteidiger, die zwar unglaublich wichtig, also wo es unglaublich wichtig wäre, dass die wieder fit sind, wo man aber auch sagen kann, das sind ja nicht unbedingt die Leute, die man halt einwechseln will oder muss. So, von daher war eigentlich mein erster Gedanke, oh, guck mal, eigentlich ist der Kader doch noch ein bisschen dünner, als du das eigentlich auf dem Schirm hattest.
Ja, ich verstehe, was du meinst, weil tatsächlich bis auf die alle eingewechselt wurden, ich da auch niemanden gesehen habe, so der kommen könnte, um das Spiel komplett umzubiegen oder einen neuen Impuls zu setzen. Allerdings sind das dann schon 4, die eingewechselt wurden. Da kommen wir ja später noch drauf. Du hattest irgendwie von 2,5 potenziellen Einwechselspielern gesprochen. Wen hättest du nicht eingewechselt von den 4, um andere zu entlasten und die Last von 90 Minuten auf möglichst viele Schultern zu verteilen? Also die 4 Einwechslungen, das sind doch alles Spieler, wo ich gesagt habe, okay, die sind nah dran an der ersten Mannschaft.
Ja, bei Kubnacki wäre ja, glaube ich, relativ klar, dass es da nur für ein paar Minuten reicht. Bei Szybnowski, auch wenn es, also sah es jetzt halt irgendwie relativ gut aus, muss ich sagen, aber das war ja jetzt irgendwie auch nicht komplett klar, so, das war jetzt einfach sein erster Einsatz in der zweiten Liga.
Aber ich fand, der hat in der Vorbereitung schon auf sich aufmerksam gemacht und dass der einer ist, der ein Spiel beleben kann von der Bank, deshalb, der war bei dir nicht auf dem Zettel, okay.
Ja, und dann irgendwie,
ja, genau. Wollen wir mal ins Spiel?
Ja. Wie fandet ihr das Spiel?
Wie fangen wir ihn an? Vielleicht fangen wir mal vorne an.
Genau.
Nicht direkt bei der Zusammenfassung. Der Anfang, da habe ich mir gedacht, holla die Waldfee, kann ich mir ein Christian-Preußer-Trikot kaufen? Das war die ersten 10 Minuten waren ungefähr genau so, wie man sich das vorgestellt hat.
Oder wie man es sich gewünscht hat, oder?
Also irgendwie gewünscht, nicht vorgestellt, ja. Aber halt sehr viele Szenen, das hatte Hand und Fuß, hohe Balleroberung, sinnvolle Ballstaffetten. Die Standards waren irgendwie eintrainiert, hatte man den Eindruck, was nicht immer der Fall war in der letzten Saison. Also, das war schon ein Feuerwerk, das die ersten 10 Minuten abgebrannt worden ist. Ja, danke schön. Entschuldigung. Und vielleicht schauen wir uns das mal an, was da eigentlich in dieser ersten Phase gut geklappt hat, bevor wir dann gucken, wie man zurück in grauere Zeiten gefallen ist, dann bis zur Halbzeit.
Ja, ich glaube, es war vor allen Dingen irgendwie so diese Aggressivität, ne? Also irgendwie, es fing ja eigentlich mit der allerersten Szene schon an, dass man sich halt beim Anstoß halt so offensiv aufgestellt hat, sofort mit der Mehrzahl der Spieler nach vorne gesprintet ist. Kastenmeier stand halt irgendwo zwischen Mittellinie und Strafraum, hat da den Ball angenommen, so ein bisschen am Übergang vom zweiten ins dritte Spieldrittel und den Ball dann halt zum gegnerischen Strafraum gedroschen. So. Und diesen Druck hat man ja irgendwie erstmal die nächsten 10 Minuten halt irgendwie auch aufrechterhalten können. Und dann ist es halt einfach auf einmal weggebrochen.
Ja, aber warum eigentlich? Also das habe ich nicht ganz verstanden. Ich glaube, das hat Christian Preußer auch nicht richtig verstanden. Also kam zumindest in der Pressekonferenz später auch raus, dass er nicht so richtig, also natürlich, die Ballgewinne waren nicht mehr so hoch, aber warum ist das eigentlich passiert?
Aber Jan, hast du noch mehr Punkte von dem, was außer der Aggressivität, was noch gut geklappt hat in den 10 Minuten?
Ich fand die Passwege machten Sinn. Es wirkte, ich will nicht sagen einstudiert, aber man hat gesehen, dass da ein paar Optionen an die Hand gegeben worden sind. so ein bisschen dieser klassische Ball die Linie lang, der wird natürlich jedes Fußballteam begleiten. Aber auch sonst hat man gedacht, okay, man glaubt zu sehen, wie man in den 16er kommt, dass es mehrere Wege gibt, in den 16er zu kommen, dass es auch nicht nur über Flanken geht, sondern dass man tatsächlich auch einen flachen Ball in den 16er reinspielen will, den man besetzen kann. Selbst solche Dinge wie diese langen Bälle, die dann halt irgendwie auf Hennings gehen, der dann völlig alleine war, das hat irgendwie noch dazu gehört, dass dann Hennings trotzdem irgendwie eine Ecke rausgeholt hat, obwohl das eigentlich gar nicht so gut aufgebaut war, das Spiel in dem Moment. Aber das war, man hatte das Gefühl, die standen gut im Raum, kamen dann zu diesen Balleroberungen, die dann Sobotka dann ja auch mal stark nach vorne getragen hat, wo dann halt Pettersson, also schön den Ball, Sobotka trägt den Ball schön nach vorne, spielt dann auf Klaus raus, der spielt dann immer quer auf Pettersson, der genau da steht, wo er stehen muss und eigentlich ja genau solche Situationen gut kann, da mit seinem rechten Fuß aufs Tor bringen, ja, aber er hat ihn dann komplett drüber gehauen. Edgar Pripp hat mir auch gut gefallen, der war aggressiv in dieser ersten Zeit, hat da in diesem Dreier-Mittelfeld genau das gemacht, was die anderen auch gemacht haben. Und dadurch, man hat das Gefühl, okay, hier geht ein Matchplan auf, hier geht eine etwas auf, was man sich vorgenommen hat, so will man starten. Und ich meine, gut, das kennen wir ja auch von so hochpressenden Mannschaften, es gibt immer eine Phase, wo das dann nachlässt. Das ist aber auch klar. Ja, das kannst du ja nicht 45 Minuten lang durchpowern, sondern das lässt dann nach. Und das liest dann nach. Problem ist, es kam nicht wieder bis zur Halbzeit. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Krux, dass also dass die Mannschaft es in sich nicht geschafft hat, sich quasi aus diesem ganz normalen, wir müssen jetzt ein bisschen uns zurücknehmen, um Kräfte zu sparen, nicht mehr neu motivieren konnte.
Meine Theorie ist so ein bisschen, dass nach diesen 10 Minuten das nachlässt, dass das verständlich ist, wenn man dann immer sehr weit, ne, weil du lange Bälle schlägst und dann auf das Pressing gehst oder sofort ins Gegenpressing reinkommst und die ganze Zeit den Druck hochhältst. Das ist das eine, dieses 10 Minuten Anrennen. Und meine Theorie, Arbeitsthese wäre, dass Fortuna dann nicht mehr diesen ganz hohen Druck ganz vorne ausgelöst hat, sondern erstmal ein bisschen am Ballbesitz war und relativ schnell gemerkt hat, scheiße, wir können doch immer noch nichts mit dem Ball anfangen. So, genau wie letzte Saison. Und da brach es dann, finde ich, auseinander, weil dann also nach diesen wilden 10 Minuten gab es dann irgendwie so ein paar Situationen, wo Fortuna in der Position gewesen wäre, einen Spielaufbau zu betreiben. Und das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Es gab gar keine Anbindung nach vorne, also an die drei Spitzen. Das heißt, irgendwie so dieses schnelle Anlaufen war vorbei und dann war vielleicht eine Ruhephase. Und in der Ruhephase hat Fortuna es einfach überhaupt nicht geschafft, den Ball in den eigenen Reihen laufen zu lassen, um irgendwie nach vorne zu kommen. Und ich glaube, dass da, oder ich könnte mir vorstellen, dass da dann kurz eine Verunsicherung da war. Plus, dass dann Sandhausen auch gemerkt hat, über die linke Seite geht irgendwie was, was dann noch größere Verunsicherung in das Spiel von Fortuna gebracht hat.
Aber ich hatte schon das Gefühl, dass es vor allen Dingen irgendwie eine fehlende Intensität war. Also, es ist, also der Ausgangspunkt eigentlich für die fast nächsten 30 Minuten war eigentlich immer, Sandhausen baut in der Dreierkette irgendwie erstmal auf und Rufen Hennings läuft halt so ein bisschen hinter der Mittellinie halt an, aber alleine gegen die drei Innenverteidiger und eben nicht auf einer Linie mit den anderen beiden, läuft halt irgendwie alleine an. Die können den dann natürlich super leicht rausnehmen und auch die Mannschaft schiebt halt nicht vernünftig hinten nach. So. Und so ist man dann halt irgendwie doch irgendwie immer ins Mittelfeld der Fortuna gekommen, was ja eigentlich am Anfang sehr, sehr schwierig war, weil das sehr gut funktioniert hat, weil das Positionsspiel da sehr, sehr gut war, weil man irgendwie nie in Unterzahl war mit den drei Mittelfeldspielern. Mhm. Das war dann aber egal ab der 15. Minute, sondern man hat es dann immer geschafft, dieses Mittelfeld halt irgendwie zu überspielen, auf die Flügel der Fortuna zu kommen. Und wenn dann die Fortuna irgendwie auch mal in Ballbesitz gewesen ist, ist man das eigentlich immer nur im eigenen Strafraum gewesen und da hat dann auch Kastenmeier die Bälle eigentlich immer nur sofort super weit rausgedroschen und man hat auch oft gar nicht versucht, irgendwie mal das Spiel ein bisschen zu beruhigen und aufzubauen.
Aber das schließt sich nicht so richtig aus, finde ich. Ich glaube, mein Gefühl ist, dass sie erst gemerkt haben, scheiße, unser Spielaufbau funktioniert nicht. Lassen wir mal Sandhausen den Spielaufbau machen und dann merken, unser Anlaufen funktioniert nicht und unsere Ballgewinne funktionieren nicht. Und dann war es ja wirklich ein Grauen, das anzuschauen.
Es gab bitte hör raus.
Ja, es gab eine Situation in der 30. Minute, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich mich auch erinnere. Da war Fortuna mal kurz eigentlich fast mit einem Fünfer Mittelfeld ungefähr an der Mittellinie und hat einen Ballgewinn gehabt. Und das war eigentlich genau so eine Situation, wo ich gedacht habe, das ist bestimmt das, was Preußer gerne hätte, weil dann waren plötzlich sehr viele Räume da und es wurde dann einfach schlecht ausgespielt und so. Aber dass Fortuna wirklich so sich so um die Sandhäuser rumgestellt hatte, dass dann halt bei Ballgewinn sofort Anspielstationen da sind und schnell nach vorne gespielt hätte werden können. Das hat dann in dem Fall nicht geklappt, aber da habe ich kurz gedacht, aha, vielleicht ist das was so geplant ist.
Ja, ich glaube, das, was die Imbalance, die da entstanden ist, war, dass die Fortuna schon gemerkt hat, dass halt diese Intensität fehlt, dass halt eben vorne dieses Anlaufen nicht mehr so intensiv ist, dass es aber nicht alle Teile gleich verstanden haben. Also was hat ja Preußer auch in seiner wirklich sehr sehenswerten Pressekonferenz ja auch gut auf den Punkt gebracht. Sowohl, dass er halt ganz klar die drei vorne benannt hat, als diejenigen, die es nicht vernünftig gemacht haben. Finde ich bemerkenswert. Er hat da nicht drum herum geredet, sondern schon auch benannt, wo das Problem war. Und das war ja dann auch eine der Nachfragen, diese Seitenverlagerung von Sandhausen auf die Außen und vor allem auf die linke Außenseite von Sandhäuser Seite aus und auf die rechte der Fortuna, wo Okoroji halt mit denen 10 Minuten lang gemacht hat, was er wollte, mehr oder weniger. Das war jetzt auch nicht überkomplex, aber es lag ganz sicher daran, dass die Außenverteidiger immer noch in Positionen standen, die halt für einen hoch anlaufenden, aggressives Spiel gebraucht werden würden, aber nicht mehr, wenn man in der Phase ist, wo man eigentlich die Kontrolle darüber verloren hat. Und da hätten sie sich halt fallen lassen müssen, um halt die Stabilität der Viererkette herzustellen. Und das haben sie dann halt eine gewisse Zeit nicht gemacht. Und man kann vielleicht diesen Klassiker sagen, wenn es nicht Sandhausen gewesen wäre, sondern eine individuell stärkere und vielleicht auch noch eingespieltere Mannschaft, hätte sich das zu diesem Zeitpunkt auch schon gerecht. Ja. Ich fand Sandhausen ziemlich gut, aber vielleicht hat man da auch gesehen, dass die Mannschaft, wie wir es auch besprochen haben, wie es auch bekannt ist, eben doch sehr neu zusammengestellt war und da vielleicht der ein oder andere Ablauf nicht so funktioniert hat, was gerade im 16er zu sehen war, weil da hat die Fortuna immer noch geschafft, einen Fuß dazwischen zu bekommen.
Aber fandet ihr auch, dass die, also eben, was du ansprichst, die beiden Fortuna-Außenverteidiger auch relativ mittig standen und so einfach auf den Außen erstmal immer ziemlich viele Meter gehen mussten, wenn da ein Pass ankam? Also weil irgendwie ist mir, ich fand das sowohl defensiv als auch offensiv das Spiel von Fortuna halt gar nicht breit. Und irgendwie ist mir es aufgefallen, aber vielleicht sagt ihr auch.
Im Verlagerungsmoment meinst du jetzt?
Genau, meistens in den Verlagerungen, aber generell. Einfach irgendwie hat das Gefühl, die sind eigentlich relativ nah an den Innenverteidigern dran. Wo ich dann gedacht habe, so, wenn du jetzt eine Dreierkette hättest, würden die beiden äußeren Innenverteidiger auch ungefähr da stehen, wo die beiden Außenverteidiger gerade stehen, so.
Ja, dass man irgendwie zu wenig
Breite hatte. Also
ob das halt vielleicht auch irgendwie gewünscht ist. Ne? Ob man halt irgendwie dann vielleicht gerade auch in dieser Phase, wo die Fortuna auch so ein bisschen geschwommen ist, halt wenigstens damit vielleicht irgendwie auch das Zentrum noch ein bisschen weiter verdichten wollte.
Ja, also so ist, es gab ja dann auch vor allem später in der zweiten Halbzeit, aber schon so eine gewisse Flexibilität in den Positionen. Und dann hast du natürlich von weiter mittig und ein bisschen vorne stehend auch als Außenverteidiger einfachere, kürzere Wege ins Zentrum und so, ne?
Ja. Also ich glaube halt, dass das mit den engeren Abständen auf jeden Fall so gewünscht ist, um das Zentrum zu verdichten. Und das halt aber teilweise, glaube ich, bestimmte Dinge, die sich Herr Preußer jetzt von seinen Spielern erwartet, immer noch ein bisschen. Also ich glaube, dass der sehr viel erwartet. Mhm. Die Spieler müssen, glaube ich, ziemlich taktisch das noch mehr internalisieren und dann wird das in den nächsten Wochen, glaube ich, noch besser funktionieren. Ich bin eigentlich ganz froh, dass da jetzt keine Mannschaft gekommen ist, wie Jan das eben gesagt hat, die das gnadenlos ausnutzen konnte, weil dann wäre man mit einem Rückstand in die Pause gegangen. Ich meine, um mein Haar wäre man es ja, also bei einer bei dem Freistoß noch kurz vor der Pause lässt man sich ja komplett überrumpeln und Testrot schießt natürlich, also aus der Position muss man auch erstmal so abschließen, aber da hält Kastenmeier ja dann schon noch auch das Unentschieden zur Halbzeit fest und keineswegs irgendwie, also wenn, dann steht es eher 1-0 für Sandhausen und man spricht von gerechten Führung zur Pause, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch sagen. Was wir noch anmerken können, ist, dass was Moritz eben gesagt hat mit dem Problem im Ballbesitzspiel. Man hat halt gesehen, dass Clara da jetzt vielleicht nicht der Ideale ist. Der hat tatsächlich einen oder anderen Fehlpass gespielt in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit war was anderes. Aber in der ersten Halbzeit so unbedrängt einfach in die Mitte gepasst, wo niemand war, der das Rot der Fortuna trug, sondern nur das Schwarz-Weiß von Sandhausen. Und bei Dragos Nedelcu hat man einfach gesehen, dass der sehr lange nicht auf dem Niveau Fußball gespielt hat, wegen seiner Verletzung. Dass der körperlich, das hat man dann bei der Auswechslung gesehen, nicht auf dem Niveau ist, das man dafür braucht. Und das hängt dann ja auch zusammen, wenn man einfach ein bisschen platt ist, dass man da ein bisschen nicht mehr so aufmerksam ist im Kopf. Das stimmt auch. Er hat sich vielleicht auch nicht die Bälle zugetraut, die er theoretisch spielen kann. Da ist sicherlich noch sehr viel Luft nach oben.
Ja, unbedingt. Und ich glaube, dass wir da vielleicht auch so ein bisschen bei genau dem Punkt sind, den Moritz eben schon mal angesprochen hat. Warum es auch einfach bei der Aufbausituation der Fortuna von hinten raus halt oft so gekrankt hat. Wenn man sich anschaut, die beiden Innenverteidiger, Nedelcu und Clara, du hast gerade sehr gut angesprochen, womit die zu kämpfen haben, beziehungsweise was deren Limitationen sind, sind die ersten in der Reihe, die halt aufbauen. Der nächste ist dann Marcel Sobotka, der ja auch auf seiner eigentlichen Sahneposition auf der 8 nicht unbedingt der Spieler ist, der richtig gut in so einer Aufbausituation beziehungsweise in den Ballvortrag dann sogar ins Angriffsdrittel halt irgendwie eingebunden wird. Aber da er jetzt ja sogar auf der 6 agiert, eine Position, die ihm vielleicht dann noch weniger liegt, vor allen Dingen ja eben in der Bewegung mit dem Ball, ja, ist das einfach schon mal, sind das einfach schon mal quasi zwei Ketten, die man da irgendwie überbrücken muss mit Leuten, die sich da eigentlich nicht so richtig wohlfühlen oder gerade in dem Augenblick nicht so richtig wohlfühlen, weil es irgendwie ja halt das erste Mal so eine Situation auf dem Niveau ist bei Nedelcu. Und ja, das hat man, glaube ich, dann auch einfach gesehen, dass einfach da sehr, sehr wenige Situationen entstanden sind, wo man sich mal ganz in Ruhe von hinten raus kombiniert hat. Und ich würde man dann ja auch im Ballbesitz zum Beispiel. Ne? Also ich gruselige Statistik mit 61-39% Ballbesitz zur Pause, ja, spricht der Bände.
Ja, aber also ich korrigiert mich, wenn ich es jetzt ganz falsch gesehen habe, aber Sobotka spielt zwar laut Aufstellung auf der 6, aber also Prip und Sobotka haben ja eigentlich ständig die Positionen auch getauscht. Also Sobotka war ja auch durchaus mal weiter vorne dabei. Wenn schnell umgeschaltet wurde, weil man einen hohen Ballgewinn hatte, was natürlich einen riesigen Vorteil hat, dass man nämlich dann auch den Strafraum gut besetzt hat, war Sobotka meistens mit im Strafraum. Also der spielt schon eine relativ flexible 6, würde ich sagen.
Das stimmt schon. Also es ändert ja trotzdem irgendwie nicht so wirklich was an dem Punkt, weil auch Prip ist ja kein Ballverteiler, also sondern auch ja auch eher so ein Dynamikachter. Und wenn der dann mal irgendwie auf die 6 geht, ist der ja auch keiner, dem man den Ball zuspielt und sagt, komm, dreh dich mit einer schnellen Bewegung und spielt dann die Verlagerung auf die andere Seite so ungefähr. Das ist ja auch nicht sein Spiel.
Ja, wo wir dann wieder bei Ao Tanaka wären.
Ja, und halt auch bei Shinta Appelkamp, der seine Funktion so als der Scharnierspieler zwischen Mittelfeld und Offensive bis zur 30. Minute überhaupt nicht nachgekommen ist. Solche Schwankungen muss man ihm vielleicht auch zugestehen. Wir sind bei ihm ja auch immer ein bisschen milder als bei Edgar Pripp zum Beispiel. Aber es gab halt wirklich, er war halt wirklich kaum im Bild in der ersten Halbzeit. Es gab dann halt diese schöne Balleroberung. Dann spielt Pripp auf Pettersson in 31. Minute ist das und Appelkamp umläuft dann Pettersson und Pettersson spielt den bekacktesten Pass, den man sich vorstellen kann. Und kurz Zeit später halt ein wirklich wunderschöner Pass von Appelkamp einmal quer über den Strafraum der Sandhäuser auf Pettersson, der in die Mitte genau richtig passt und dann steht da halt leider nicht Ruven Hennings, der solche Dinge halt einfach blind macht, sondern Felix Klaus, der zu langsam hingeht und dann wird der Schuss geblockt. Das waren so die Momente, wo man sieht, was Appelkamp der Mannschaft geben kann, was er aber in dem Spiel insgesamt, aber gerade in der ersten Halbzeit.
Die zweite Halbzeit stark gesteigert. War bei beiden Toren nicht unwesentlich beteiligt. Also ich würde auch sagen, die erste Halbzeit, solche Halbzeiten muss man einfach Schinter in der nächsten Saison häufig noch zugestehen, weil ansonsten bringt das gar nichts, dass er bis 2026 verlängert hat. Wenn er immer überragend spielt, dann ist er ja schon in der Winterpause weg. Also ich fand es halt, auch in der ersten Halbzeit habe ich gedacht, mit einem Appelkamp in der Form der ersten Halbzeit wird das schwierig nächste Saison. Aber in der zweiten Halbzeit fand ich schon deutlich besser. Und auch so die Zahlen von Passquote und sowas bestätigen das alles. Also einfach nur, um das jetzt als Beispiel zu nehmen, da hat er in der ersten Halbzeit 80%. Und da ist das Spiel auch ja mehr oder weniger an ihm vorbeigelaufen. Und in der zweiten Halbzeit dann 95% Passquote. Und auch an beiden Toren, die wir gleich besprechen werden, ja beteiligt. Also ich würde die zweite Halbzeit dann nicht so streng sehen wie du jetzt.
Aber wart ihr nach der ersten Halbzeit auch so bedient?
Ja, ich glaube aber auch, weil wir seitdem Preußer übernommen hat, so ein bisschen too much erwarten. Ja, ich war auch bedient, ja.
Ja, wirklich so. Und ja, dann ist noch die Kaffeekanne geplatzt.
Das war ja auch richtig, scheiße. Das war dann noch unsere Halbzeitbeschäftigung, war dann halt noch Kaffee und Kaffeepulver.
Alles schiefgelaufen. Ja, genau. Aber wir waren sie auch schon ziemlich angefressen, muss man sagen.
Ja, schon. Und es hat ja wirklich auch nicht geholfen, dass die Fortuna dann ohne Felix Klaus in die zweite Hälfte starten musste. Oh, ja. Der wurde schon in der 40. Ja. Minute ausgewechselt, nachdem er wirklich einen heftigen Schlag mitbekommen hatte in einem Kampf um den Ball. Also würde ich jetzt auch keine Absicht unterstellen wollen, aber das war auf jeden Fall schon sehr, sehr rabiat, wie der Sandhäuser da an den Ball gegangen ist. Und Felix Klaus kriegt da diesen Impact halt einfach voll gegen den Kopf. Man hat ja auch eigentlich sofort gesehen, dass er da ausgewechselt werden muss. Und wir waren auch schon sehr erleichtert, als wir dann gesehen haben, dass er auch ausgewechselt wird. Das ist ja nicht immer die Regel. Und ja, so kam dann Niklas Schipnowski zu seinem Zweitligadebüt für die Fortuna. Und der hatte dann ja auf jeden Fall auch seine Aktien da drin, dass sich die ganze Mannschaft dann in der zweiten Halbzeit hat steigern können.
Ich finde es übrigens gut im Hinblick auf Felix Klaus, dass der Regisseur der DFL auch richtig gut, also der hat auch nicht nur draufgehalten, sondern er hat auch noch die Kamera gesucht, die so zwischen die Beine der Ärzte zwischenfilmt, damit man das Gesicht des am Boden liegenden Felix Klaus auch noch richtig gut sieht. Das finde ich sehr gut. Da muss man sagen, herzlichen Glückwunsch. Da haben wir sehr viel gelernt aus den ganzen Debatten, die wir im Rahmen der EM geführt haben. Mhm. Gerne weiter so, liebe DFL. Wirklich, eure Regiespiel ist hochklassig. Aber das fand ich auch noch mal erwähnenswert.
Wollte ich gerade sagen, das war auf jeden Fall das Highlight der
Was hätte ich gemacht, ohne diesen am Boden liegenden Spieler in seiner Halbbewusstlosigkeit in Nahaufnahme zu sehen?
Auf jeden Fall alles Gute, Felix Klaus.
Ja, alles Gute, Felix
Klaus. Ja, anscheinend bisher sieht es alles ganz gut aus. So ist der letzte Stand.
Stand heute Montagabend.
Bitte? Stand
Montagabend. Heute Montagabend sieht es so aus, dass er sogar eine Option für Bremen ist.
Ja, es wird aber noch gecheckt.
Und so. Ja, genau. Sollte man auf jeden Fall nichts übereilen.
gutes Statement auch davon noch ganz kurz in dieser PK dann von Christian Preußer, der gesagt hat, da gehen wir überhaupt kein Risiko ein, das wechseln wir sofort. Wer Max Jakob Ost hin und wieder mal hört, der fordert das ja schon seit Jahren ein, dass da rigoroser ausgewechselt wird bei potenziellen Kopfverletzungen. Ist gut, wenn das ein Trend ist.
Ein Trend genau. Schien auch der Beginn in der zweiten Halbzeit zu sein, weil die ersten paar Minuten haben mich nicht unbedingt abgeholt. Da hatte ich eher Angst, dass da der Trainer nicht die richtigen Worte gefunden hat. So bis zur 50. Minute war es eher so, dass Sandhausen daran anknüpfte, was sie in der ersten Halbzeit angeboten hatten, nämlich ein überzeugendes Spiel, wo das Einzige, was ihnen noch fehlte, war das Tor, das dann zählte. Und, bis dann die Fortuna kam.
Ja, aber vor allem auch, weil dann plötzlich auch Kastenmeier da einmal an so einem Ball vorbeifliegt und ich denke, oha, diese, sag ich mal, Unsicherheit, oh, wo stehen wir jetzt, sind wir weiter als im letzten Jahr, wir haben so gut angefangen, dann war die erste Hälfte dann doch insgesamt nicht so überragend und jetzt dachte ich irgendwie, jetzt ist auch schon Kastenmeier angesteckt und das wird jetzt, das geht dahin, aber dann, genau, Jan, übernimm wieder.
Ja, hat die Fortuna einfach den Zugriff gefunden, den sie in den ersten 10 Minuten der ersten Halbzeit gehabt hat. Da sind dann Bälle erobert worden, es wurde dann schnell umgeschaltet. Man hat quasi aus der 60-40% Ballbesitzstatistik gegen Sandhausen das Beste draus gemacht, indem man tatsächlich gezeigt hat, dass man gut und schnell umschalten kann. Zum Beispiel, oder halt auch variabler spielt, wenn Pripp dann einen schönen Pass hinter die Ketten spielt auf Hennings, der nimmt dann Kutris mit und dann nimmt Pripp den Ball wieder mit und Pripp muss vielleicht in die Marcel Sobotka Abschlussschule gehen, die er ja in der Rückrunde der letzten Saison gegründet hat, denn die Abschlüsse von Edgar Pripp, die sind ein bisschen schwach auf der Brust, da muss er noch jemanden finden, der ihn in der Hand nimmt und ich glaube, in Marcel Sobotka hat er da den richtigen Partner. Es gibt da eine Ecke und auch in dieser Ecke, nach dieser Ecke bleibt die Fortuna einfach in Ballbesitz. Sie lässt Sandhausen gar nicht mehr durchatmen, sondern hält den Druck hoch. Es ist dann nicht sonderlich erfolgsverbringend, aber in der Folge gibt es dann eben eine schöne Klatschkombination mit Hennings und Schipnowski. Es ist schöne Seitenverlagerung und dann eine sehr gute Flanke. Wieder auf Schipnowski, der dann halt knapp verpasst. Also im Torabschluss muss er noch arbeiten. Das hat dann auch Ruven Hennings gesehen, wenig später, wo er gesagt hat, so.
Jetzt
lass mich mal machen, bevor du hier dann noch im 16er die Knöpfe
gibst. Aber kurz mal diese Flanke von Peterson würdigen. Besser kannst absolut, du den da nicht hinspielen.
Absolut perfektes Ding. Und dann muss eigentlich 1-0 stehen. Zu dem Zeitpunkt, aber es ist ja wenigstens.
Ja, insgesamt. Was ich jetzt aber spannend finde, das hat ja auch Ruven Hennings in einem Interview hinterher gesagt, wir haben da kleine minimale Umstellungen vorgenommen. Ich glaube, Rainer Bartel heißt er, aus dem Düsseldorfer. The Düsseldorfer hat geschrieben, er hat beobachtet, dass die Mittelfeld-Dreierkette eher auf einer Linie dann agiert hat. Habt ihr das auch so festgestellt? Ich habe es nicht richtig mitbekommen, nicht so gesehen irgendwie. Aber was waren die kleinen Umstellungen neben Christian Preußer hat ganz offensichtlich eine gute Halbzeitansprache gewählt.
Wenn man die drei Mittelfeldspieler auf einer Linie agieren lässt, heißt das ja vor allen Dingen, dass man die Abstände zwischen der vordersten und der hintersten Kette ja irgendwie auch verkürzt. Vielleicht ist das die Umstellung gewesen.
Ja, und vor allem, dass halt die Außenstürmer mit Hennings zusammen auch angelaufen sind, so das war ja in der ersten Halbzeit öfters mal nicht der Fall.
Ja, und die Passwege zwischen Mittelfeld und Sturm, wie Luda sagt, das kann man noch weiter ausführen, waren halt einfach dann da. Du kannst dann, auch weil Sandhausen die Räume angeboten hat, weil sie, glaube ich, an dem Ballbesitz irgendwie plötzlich Gefallen gefunden hatten, mehr als ihnen gut tat, konnte man einfach dann die Kombinationen spielen, die schnellen. Und es hat sehr gut geklappt. Einfach auch Peterson in der Geschwindigkeit mitnehmen. Auf links, das war immer eine Waffe. Schipnowski ist auch relativ stark in die Mitte gezogen. Also es war klar, dass man über links vor allem geht, mit Appelkamp und Pettersson und hat Kutris natürlich immer noch. Und Pripp, der dann vielleicht auch stärker absichert in dem Zusammenhang. Vielleicht auch als Sobotka, will ich mir jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber irgendwie hat man diese Seite besser in Situationen gebracht.
Ich bin auch mal sehr gespannt, wie das mit der linken Seite der Fortuna in dieser Saison so insgesamt weitergeht, weil ich glaube, das hat man ja in der ersten Hälfte auch gesehen, defensiv sind Kutris und Pettersson auf jeden Fall nicht aus dem allerobersten Regal in der Liga, aber wenn die halt ins Laufen kommen und dann Appelkamp von der 8 halt irgendwie die beiden noch unterstützt dann aus dem linken Halbraum halt heraus, so da gibt es, glaube ich, halt auch wenige Mannschaften, die da eine höhere Qualität, also die da eine deutlich höhere Qualität in der Liga haben. Und ja, wenn die dann halt irgendwie erstmal so ein bisschen Platz haben, dann ja, können die halt einfach jede Mannschaft auseinandernehmen. Und das ist ja dann Sandhausen so auch passiert.
Ja, und genau in der Art und Weise, wie es eben, vielleicht weil ich diese Szene auch im Kopf beschrieben habe, eben in dem Zusammenspiel mit Pripp, der gut steht. Und dann können Pettersson und Appelkamp da schön kombinieren. Schipnowski macht es dann erst nicht so gut, aber wie gesagt, dann steht ja Ruben Hennings da und macht das Ding.
Da, wo der
wo rechts
steht. Rechts, genau.
Ja. Schönes Tor. Ich habe erst gedacht, dass das dann irgendwie zurückgenommen wird wegen irgendeiner Scheiße, aber es ist, glaube ich, diese
Abseits oder
Fahrprobleme, die man hat. Aber danach war es auch nicht so, dass er nachgelassen wurde. Ja?
Ja, das fand ich auch super.
Es ging sofort weiter und wieder über Pettersson mit dem starken Hennings, der auch Seitenverlagerungen spielt. Da hat Zimmermann vielleicht eben, da sieht man auch den Unterschied zwischen Zimmermann und Kutris. Also Zimmermann war insgesamt der bessere Spieler bei dem Spiel. Der klar bessere Spieler als Kutris, weil Kutris eben gerade im Defensiven viele Fehler gemacht hat, die sich sehr leicht rächen können. Aber in diesen dynamischen Situationen, da kann Kutris einfach die Ecke mehr bringen als Zimmermann.
Ja. Übrigens, die beiden Spieler mit den meisten Pässen von Fortuna, Zimmermann und Kutris.
Spricht auch wieder extrem dafür, dass das Aufbauspiel über die Innenverteidiger
nicht und nicht sehr gegen die Innenverteidiger.
Absolut. Ja. Aber also auf jeden Fall fand ich das auch, möchte ich ganz doll unterstreichen, was Jan gesagt hat, ganz toll zu sehen. Irgendwie bilde ich mir ein, dass man unter Rösler nach dem 1:0 erstmal 5 Minuten geguckt hätte, na Sandhausen, was macht ihr jetzt aus diesem Rückstand? Und es ging ja direkt wie die Feuerwehr weiter. Also man wollte direkt nachlegen und hat es dann ja auch relativ schnell geschafft, indem man dort plötzlich zu zweit gegen den zu bemitleidenden Diakite, war das, glaube ich, stand. Und Pettersson konnte ja noch stoppen und dann kommt Schinter Appelkamp und der war einer zu viel und holt den Elfmeter raus. So ein bisschen in Klaus-Manier. Einfach, ich will zum Ball und wenn dann ein Bein in der Mitte dazwischen steht, dann wird das auf jeden Fall irgendwie zur Torvorlage. Also
ich glaube, die Entscheidung des Schiedsrichters wurde auch maßgeblich durch die Situation vorher beeinflusst. Also wenn du als Schiedsrichter dann zweimal so eine Situation hast, wo du nicht genau sagen kannst, ob da nicht doch eine Berührung war, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er beim zweiten Mal pfeift, halt sehr hoch.
Aber war ja auch ein klarer Elfmeter, finde ich.
Ja, war schon ein
klarer Elfmeter. War ein okayer Elfmeter, absolut, finde ich auch.
Ja, und dann ist natürlich schön, wenn man dann Ruben Hennings in den eigenen Reihen weiß, der den natürlich wieder extrem sicher versenkt. Habt ihr irgendwie eine aktuelle Quote? Hat der überhaupt mal einen Elfmeter verschossen für Fortuna?
Also Sky hat danach noch eingeblendet, dass er, glaube ich, von seinen letzten 10 oder 12 Zweitliga-Elfmetern alle verwandelt hat. Ja. Ich glaube, in der ersten Liga hat er vielleicht mal die einen verschossen.
Ah, Wahnsinn. Wahnsinn.
Aber auf jeden Fall einfach wahnsinnig sicher und irgendwie, dass der auch mal wieder Doppelpack macht. Ja. Also wenn man sich daran erinnert, wie der am Ende des letzten Jahres halt irgendwie über den Platz gelaufen ist, so, der war ja nicht mehr wiederzuerkennen. So. Und jetzt in dem Spiel auch außerhalb von seinen Toren, das ist einfach wieder der alte Ruben Hennings und der wird einfach in dieser Saison wieder seine Buden machen. Und das auch, fand ich sehr, sehr angenehm zu sehen, weil vielleicht kann man das an dieser Stelle hier auch nochmal erwähnen. Ich glaube, die meisten haben es ja wahrscheinlich eh schon mitbekommen, was Ruben Hennings gemacht hat, um da den Flutopfern hier in NRW zu helfen. Ja, ist einfach rundheraus einfach ein super Typ. So.
Ja. Wen man sehr wohl wiedererkannt hat und das schmerzlich, ist der für Ruben Hennings eingewechselt wurde.
Mhm.
Es hat mir einfach fast leid getan, David Kubniewski auf dem Feld zu sehen, weil ich das Gefühl hatte, dass so undynamisch und so mit so wenig Selbstbewusstsein, dass er dann auch diese Flanke ganz am Ende von Schipnowski kann, diesen auch wieder eine perfekte Flanke von rechts, die er dann nicht verwerten kann, und da hatte ich auch das Gefühl, da geht's irgendwie gerade so weiter, wie die letzte Saison lief eigentlich.
Ja, wirklich, ohne also das jetzt ich, irgendwie das überbewerten zu wollen, ja, diese 10 Minuten. Ich hatte aber genau den gleichen Eindruck. Also was David Kubniewski da in diese 10 Minuten Spielzeit irgendwie an Lethargie und Phlegma irgendwie gepackt hat, das hat mir auch echt wehgetan zu sehen. Und ich fand auch bemerkenswert, dass der anscheinend jetzt über den Sommer, ich meine, der ist ja noch gar nicht so lange von der EM wieder zurück, dass der auch einiges an Muskelmasse im Oberkörper verloren hat, oder?
Sieht schmaler aus.
Sehr schmal, deutlich. Ja. Also es gibt halt, also du sagst Phlegma, es ist immer schwierig, bei manchen Spielern ist es ja so, dass das zum eigenen Spiel gehört, aber mich nervt halt, dass er halt permanent meckert. Alles ist immer scheiße und er meckert die ganze Zeit. Und wahrscheinlich ist es halt einfach eine Art und Weise, wie er mit der Situation umgeht. Das so, ne? Aber das stört einen dann schon, wenn man halt weiß, wie viel Hoffnung man in ihn reingesetzt hat und dass man glaubt, Gott, wir wollen es nicht überbewerten, dass da eben nicht der Wandel zu sehen ist, der auch nicht mehr kommt.
Ja,
wünschen also, wir natürlich das Gegenteil.
Ja. Was wir dabei ja auch feststellen müssen, ist, was ihm natürlich gefehlt hat, ist die komplette Vorbereitung unter dem neuen Trainer mit der neuen Mannschaft. Und ich sag mal, wenn sich Emma Ioa nicht von dieser Stelle alles Gute, schon wieder verletzt hätte, dann wäre in dem Moment ja auch nicht Kubniewski aufs Feld gekommen, da bin ich überzeugt von. Dann wäre Emma Ioa gekommen für den Mittelsturm. Und von daher, es deutet zwar vieles darauf hin, dass wir in den nächsten Wochen immer mal wieder mit David Kubniewski leiden müssen, aber ich würde da jetzt noch nicht ihn zu früh abschreiben, weil man ihm noch, ich meine, wir haben ganz häufig gesagt, vielleicht kommt da noch mal was, aber zumindest hat er ja jetzt die gesamte Vorbereitung nicht gemacht. Natürlich kann man den trotzdem reinköpfen. Ich meine, das passt halt einfach zu den letzten anderthalb Jahren von ihm da. Aber trotz all dem, ja, er wäre, glaube ich, momentan sowieso nur Stürmer Nummer 3.
Ja, klar, ich denke auch, da kann man ihm auf jeden Fall noch Zeit geben. Generell sollte und wird die Mannschaft ja hoffentlich irgendwie noch einen Schritt nach vorne machen. Und in einer funktionierenden Mannschaft wird es auch einfach für einen David Kubniewski halt irgendwie einfacher zu sein, seine Position zu finden, seine Abläufe zu finden, seine Abschlüsse zu finden. Mhm. Und wenn der auch mal wieder ein, zwei Spiele am Stück irgendwie trifft, dann sieht die Welt auch vielleicht schon wieder ganz anders aus.
Und während es in der Mitte des Sturms eben die Fragezeichen hinter Ruben Hennings gibt, auch hier darf man nicht überwerten, aber Schipnowski hat tatsächlich ein gutes Spiel gemacht und Karel Naray hat auch nochmal etwas reingebracht, womit Sandhausen nicht so gut zurechtkam und was auch vorher auf rechts, wo er dann gespielt hat, überhaupt nicht so stark da war. Der hat dann quasi ja tatsächlich Peterson auch, also es gab dann einen krasseren Rechtsfokus, nachdem Karel Naray war, da reingekommen ist. Der hat mir in den wenigen Minuten, die er gespielt hat, auch gefallen. Klar, es stand halt schon 2-0. Da hat er vielleicht auch mehr Räume, kann seine Geschwindigkeit ausnutzen, aber er hat irgendwie dieses Spiel verändert und das kann man nicht über jeden eingewechselten Spieler sagen, der 10 Minuten Fußball spielt.
Darf ich nochmal kurz, du hast eben gesagt, während es in der Mitte des Sturms noch Fragezeichen hinter Ruben Hennings gibt, hast du gesagt, du meintest David Kubniewski, ne?
Nee, ich meine, dass Kowalski halt nicht die Leistung bringt und halt Ioa verletzt ist. Also genau. Also es gibt Rufen Hennings, der gesetzt ist.
Und danach, aber
wer, falls er sich verletzt,
Fragezeichen, ja.
Gibt's Fragezeichen.
Genau. Okay. Ja, und wo es auch noch vielleicht Potenzial gibt, in den nächsten Wochen sich noch mehr an die deutsche Liga zu gewöhnen, ist ja bei, und da vielleicht auch noch ein kleines Fragezeichen, ist ja die Vorsichtsmaßnahme, wie es Preußer in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt hat, Herrn Nedelcu schon relativ früh vom Platz zu nehmen und da gar nicht die Vorsichtsmaßnahme aufgrund seiner gelben Karte, die er da auch gesehen hat, sondern aufgrund ja, der körperlichen Verfassung, in der er da wohl war. Wie bewertet ihr insgesamt so den ersten Auftritt? Wir haben eben schon gesagt, im Aufbau ist er auf jeden Fall nicht der Spieler, den man da vielleicht in der Innenverteidigung gerne sehen würde. Ansonsten zu den zwei, drei Sätzen?
Nicht so genau. Also ich glaube, ich würde jetzt mal generell die Leistung im ersten Spiel und jetzt auch speziell den Aufbau von Nedelcu gar nicht überbewerten wollen. So, das war jetzt sein erstes Spiel. Er hat ja auch sehr, sehr wenig generell in den letzten 2 Jahren gespielt. Dem wird es extrem gut tun, mal irgendwie einige Spiele am Stück zu machen. Und der muss sich jetzt halt, wie gesagt, auch erstmal irgendwie an die Liga gewöhnen. Das hat ja Preußer wirklich auch nochmal ganz deutlich herausgestrichen, wie anders die Anforderungen und die Intensität halt über 90 Minuten Spielzeit hier in Deutschland sind. Von daher, der soll irgendwie erstmal ankommen und ja, dann schauen wir mal weiter. Ich glaube, es ist total gut, dass er jetzt gespielt hat, irgendwie die Mannschaft hat gewonnen und noch zu null gespielt, so, darauf kann man ja irgendwie aufbauen.
Ja. Ich sehe das so, ein bisschen anders.
So richtig also safe war das halt mit Gutriss zusammen nicht hinten.
Und ich finde, also ich sehe das auch anders, dass es gut ist, dass der Einsatzzeit bekommt. Also zumindest von Anfang an. Ich glaube, normalerweise würde er nicht spielen. Weil er einfach, wenn du einen Spieler startest, der körperlich nicht auf 100% ist, ist das ein Problem. Mhm. Und vor allem für den Spieler, der halt in der neuen Liga ist. Ich kann, wenn du halt anfangs keine guten Erfahrungen machst, kann das was mit dir machen. Und ich glaube, das war ja auch etwas, was das Rösler, um ihn auch mal positiv hier zu nennen, nicht nur mal als Negativfolie, das wird ihm vielleicht auch nicht gerecht, der hat ja auch gesagt, von wegen, er lässt keine Spieler spielen, die nicht 90 Minuten durchspielen können. Und ich glaube, das liegt auch an sowas. Also das sind ja auch, es ist ja nicht nur, dass er ab der 68. Minute nicht mehr kann, sondern dass du halt vorher abbaust, das macht mit deinem Spiel was. Und dafür war Nedelcu gar nicht, der hat auch gezeigt, was er theoretisch kann. Ja? Also es war ja nicht nur alles schlecht, aber er würde ja unter normalen Bedingungen einfach nicht spielen, sondern man würde ihm halt Zeit geben, seinen Körper aufzubauen, eine Sicherheit zu geben, ihm vielleicht ein paar Einsatzminuten geben, um ihn dann starten zu lassen. Und so, dass er jetzt quasi direkt da Leistungsträger sein muss bei einer Mannschaft, die oben mitspielen will, die ein toughes Anfangsprogramm hat, wo er direkt gefordert wird in den nächsten Wochen, irgendwann wäre der Bremen jetzt vielleicht nicht so überragend war, das finde ich. Ja, das kann alles gut werden, aber ich finde es nicht ideal.
Ja, sehe ich auch so. Aber trotz allem, es ist halt einfach momentan so.
Nee, du kannst keinen, ne? Du musst spielen, weil du hast geht keinen anderen.
Anders so, ne? Also du hättest halt mit Adam Botzek in der Innenverteidigung anfangen können, aber ist vielleicht.
Ja, genau, das kannst du machen. In der Viererkette weiß ich halt nicht. Also gerade, du hast ja gesehen, was schief gehen kann, wenn es eben vorne nicht greift mit dem Pressing und dann brauchst du halt die Geschwindigkeit, um die Lücken zu schließen. Das kann Botzek vielleicht auch noch machen, aber ich verstehe auch, wenn man das nicht von Anfang an macht.
Ja. Also wenn man sich dafür entscheiden würde, wäre da auch vielleicht auch wieder eine ganz gute Überlegung, da wieder die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen insgesamt halt zu verkürzen, weil einfach dann die Lücken nicht so groß sind.
Ja, so ganz generell habe ich so ein bisschen das Gefühl, es ist eigentlich ein großes Geschenk, dass bei einem Spiel, bei dem so viel schiefgelaufen ist und so viel verbesserungswürdig ist und so viele Ansätze gibt, um zu sagen, das war schlecht, das müssen wir verbessern, dass bei so einem Spiel 3 Punkte rauskommen.
Ja,
so, also eigentlich kann man.
Also man hätte das ja auch durchaus noch höher gewinnen können, ne? Also
genau,
muss man ja auch sagen. Was vor allem damit zu tun hat, und das wollte ich nämlich noch zur Abrundung dieses Spiels sagen, dass ich Natürlich hat man auch viermal gewechselt, aber insgesamt war ich sehr begeistert davon, dass die Fortuna sehr fit wirkte. Das muss man ja auch mal sagen. Also am Ende wirkte Sandhausen eher platt und das ist ja für die Saison etwas, was nicht ganz unwichtig ist. So.
Ja, ich glaube auch, dass man einfach sehr zufrieden damit sein kann, dass man jetzt einfach diese 3 Punkte geholt hat. So, das sollte man überhaupt nicht überbewerten. Da wird jetzt noch viel, viel Arbeit irgendwie auf die Mannschaft zukommen. Und es ist einfach sehr positiv, dass man sich halt von dieser ziemlich zusammengestückelten, neu besetzten Mannschaft der Sandhäuser dann auch in den letzten 20 Minuten überhaupt gar nicht mehr irgendwie hat in Gefahr bringen lassen, aber eben auch nicht viel mehr so. Und diese 3 Punkte mit, darauf kann man aufbauen. Es gibt jetzt ein schwieriges Spiel gegen Bremen, wo man hoffentlich schon irgendwie ein bisschen besser agieren können wird und dann irgendwie das DFB-Pokalspiel so und danach wird man, glaube ich, vielleicht irgendwie dann erstmal vielleicht irgendwie den nächsten Schritt machen können. So. Und danach kommt nochmal eine Länderspielpause so und ich glaube, dann kann man ab dem September vielleicht so mehr und mehr irgendwie sehen, wohin es denn eigentlich gehen soll.
Ja. Ah, Tim, wer darf denn das nächste Heimspiel gegen Bremen alles sehen?
Oh ja, also wir haben ja in der letzten Saison kaum Menschen gehabt, die ins Stadion gehen durften. Es gab ja nur ein Spiel mit Zuschauern und da waren auch sehr wenige Zuschauer nur zugelassen, sodass es zu einer riesigen Rückerstattungs-Chaos-Orgie am Ende der Saison kam, was die Dauerkarten angeht. Und ja, die Fortuna und die Fans haben vor dieser Saison zusammengesessen und haben sich überlegt, wie wollen wir das in der nächsten Saison angehen, während andere Vereine tatsächlich einfach den Dauerkartenverkauf begonnen haben, als würde es eine ganz normale Saison anstehen, hat Fortuna gemeinsam mit Fans den sogenannten Supporter-Pass ins Leben gerufen. Der Supporter-Pass trägt eigentlich einen sehr passenden Namen, denn er ist ein Pass für alle, die die Fortuna unterstützen wollen. Jetzt wird immer mal wieder, wenn man so durchs Internet liest, gesagt, das sei ja nur von der finanziellen Seite gedacht. Das sei eigentlich wie eine Spende fast an den Verein. Aber ganz so ist es nicht. Es ist allerdings etwas kompliziert. Ich möchte deshalb eigentlich erstmal darauf hinweisen, was das Ziel des Ganzen ist. Und das Ziel ist es natürlich auch, neben dem finanziellen, eine gewisse Gerechtigkeit in der Verteilung der Tickets irgendwie sicherzustellen. Natürlich möchte man aber auch erstmal am Anfang der Saison schon relativ viel Geld zur Verfügung haben, mit dem man irgendwie seinen Lizenzspieler-Etat einigermaßen durchfinanzieren kann. Die Idee dahinter ist eigentlich recht einfach. Es wurden sogenannte, also man kauft den Supporter-Pass, um überhaupt die Möglichkeit zu bekommen auf ein Ticket. Man bekommt quasi ein Vorkaufsrecht, wenn man den Supporter-Pass hat. Stand heute sind in etwa 13.000 Supporter-Pässe abgesetzt worden. Jetzt kann jeder mal den Taschenrechner rausholen und das nochmal mit 189,50, was das symbolisch kostet, das Ding, multiplizieren. Und dann weiß man, was Fortuna Düsseldorf daran jetzt bisher eingenommen hat. Und dann haben also jetzt für das Spiel gegen Werder Bremen 13.000 Inhaber des Supporter-Pass in der ersten Verkaufsphase die Möglichkeit gehabt, sich ihr eigenes Ticket zu sichern. Allerdings, und das ist jetzt das, wo die Kritik anfängt, ist es so, dass man nicht den Platz bekommt, den man bekommen hätte, wenn man seine Dauerkarte verlängert hätte.
Genau, denn man nimmt ja auch den Supporter-Pass für einen bestimmten Block, ne?
Nein.
Okay. Nein. Nein, du hast den Supporter-Pass, du kannst theoretisch alles kaufen, was du haben
kannst. Also es ist so, du.
Aber ich dachte, du hast dann auch Vorrecht auf deinen Block.
Nein.
Du, nicht?
Du hast tatsächlich die Möglichkeit, dann dir Tickets zu sichern. Du hast ein Vorrecht im Prinzip darauf, als erstes auf die, ja, sagen wir mal, wenn es 8.000 Tickets sind, dann sind es nur 8.000 und dann bist du einer unter den 13.000, die Glück haben könnten, eine der 8.000 Karten zu ergattern. Und da wird dann nach und nach, je nachdem, wie viele Zuschauer zugelassen werden, wird Fortuna unterschiedliche Blöcke überhaupt nur öffnen. Also ich denke mal, wenn ganz wenige Zuschauer zugelassen werden, dann wird man sich vor allem auf den Unterrang konzentrieren, um die verbliebenen 8.000 oder 7.000 oder 2.000 Besucher nicht im ganzen Stadion rund zu verteilen. Das heißt, du hast dann erstmal als Inhaber des Supporterpass die Möglichkeit, in der ersten Runde ohne den Druck von anderen Kaufinteressierten im Rücken zu wissen, dir deinen Platz auszusuchen. Dann gibt es eine zweite Vorverkaufsrunde. Da kann, wenn dann noch nicht alle Karten weg sind, kannst du als Inhaber des Supporter-Pass dir weitere vier Tickets dazu kaufen. Und sind dann noch immer Tickets da, dann ist es so, dass die in den freien Verkauf gehen. Allerdings ist es tatsächlich so, eine Dauerkarte jetzt im Steherblock zum Beispiel wäre tatsächlich deutlich, ich habe es hier mir aufgeschrieben, es hat jemand ausgerechnet, das ist auch hier The Düsseldorfer, es ist tatsächlich so, dass das ein bisschen günstiger gekommen wäre. Da hat er allerdings noch nicht berücksichtigt, dass es auch beim Supporterpass eine ermäßigte Version gibt für 95 Euro. Das bedeutet, du hast im Prinzip genau 17 Partien für 206,50 Euro. Denn wenn du wirklich auf die Stehtribüne gehst, dann zahlst du nur noch einen minimalen symbolischen Preis oben auf den Teil deines Supporterpass obendrauf, um ins Stadion zu kommen. Das heißt, es ist dann gestaffelt. Wenn du irgendwie dir ein Ticket auf der Haupttribüne Oberrang nimmst, dann zahlst du noch ein bisschen mehr drauf zu dem Teil, den du schon mit dem Supporterpass ausgegeben hast. Und wenn tatsächlich, sag ich mal, die Südtribüne offen wäre, dann zahlst du dann nur noch einen symbolischen Preis von 50 Cent obendrauf. So dass halt nicht alle Plätze gleich viel kosten. Das wird dann geregelt dadurch, in dem Moment, in dem du die Karte kaufst.
Deswegen ist dann gegebenenfalls für StehplatzdauerkarteninhaberInnen teurer wird, weil es
keine
Stehplätze gibt, sondern weil du halt den Haupttribünenplatz teurer
kaufst. Und das ist halt einer der großen Kritikpunkte, weshalb sich wahrscheinlich auch viele dagegen entscheiden würden, dass möglicherweise dieser erhöhte Preis nicht gezahlt werden kann und b auch eine Dauerkarte, genau, wäre günstiger gewesen. Ja, natürlich, man braucht das Geld für eine Dauerkarte immer am Anfang der Saison, das ist klar. Aber es würde gegebenenfalls halt bedeutend teurer. Und da, also das muss man sich klar machen. Wenn halt dann nur ganz, ganz wenige Zuschauer im Oberrang zum Beispiel zugelassen würden, dann würde das ja direkt um 10 bis 12 Euro teurer werden pro Spiel. Und ich glaube, dass da möglicherweise einige nicht mitgezogen haben. In dem Moment, in dem das mit den 100 89,50 entschieden wurde, bin ich mir aber nicht mehr so sicher, was eine normale Dauerkarte gekostet hätte. Also ich weiß halt nicht genau, was letztes Jahr die Dauerkarte gekostet hat. Wisst ihr das zufällig?
Können wir uns vielleicht nicht in die völligen Details dieses Supporterpasses verlieren? Ja. Ich glaube, es macht jetzt keinen Sinn, wenn wir jetzt jede Möglichkeit durchdeklinieren, wenn was für eine Dauerkarte da und wenn ich diese Dauerkarte gehabt hätte und dann ist das geschlossen.
Naja,
ich glaube, man kann ja so ein paar gröbere Punkte mal
offen. Ja, die zwei Kritikpunkte sind halt, dass es teurer wird. Und ich würde halt gerne wissen, um wie viel, das weiß ich halt nicht so genau, für manche, die vielleicht sonst nur die Steher-Dauerkarte gekauft haben. Und das Zweite ist halt, dass die Leute zum Kauf des Supporter-Pass im Prinzip gedrängt werden, da man, wenn man auf der Haupttribüne ist, nur ein Anrecht hat in der Saison 2022-23, also in der Saison drauf, seinen alten Platz wiederzubekommen, wenn man vorher einen Supporterpass gehabt hat. Also das ist im Prinzip so ein bisschen, hier kauf den Supporterpass, dann kommst du auch, sobald alle Zuschauer wieder da sind, auf deinen früheren Stammplatz zurück und kannst mit deinen Freunden sitzen. So,
das ist da hätten wir wiederum unsere Steher-Dauerkarte einfach schon für die nächste Saison reservieren können. Das ist anders.
Ja, genau. Die Steher, die haben einfach doch das Recht, für 22, 23 zu reservieren. Aber bei den Sitzplätzen wird halt dieser indirekte Druck aufgebaut oder wurde aufgebaut, um den Supporterpass zu kaufen. Und das wurde halt kritisiert.
So, und finden wir das gut oder schlecht?
Naja.
Ich glaube, es gibt ja noch ganz viele andere, kleinere Fallstricke, die man erst sieht, wenn man drinsteckt. Ich glaube, keiner von uns steckt da aktuell drin. Also was ist zum Beispiel, wenn ich möchte mit dem und dem, was ist jetzt mit der aktuellen Auflage, wir sind 17.000 plus 1, also 17.000 Geimpfte, Vollgeimpfte, bin ich eigentlich vollgeimpft zu dem Zeitpunkt, wo ich den Supporterpass bekommen habe? Klar kriege ich da halt Geld wieder, aber ich möchte ja vielleicht auch das Fußballspiel sehen und so weiter und so fort. Es ist ganz offensichtlich, dass die Fortuna, und das hat ja Tim auch am Anfang gesagt, das hat sie letzte Saison auch schon genauso gehabt, die Fortuna agiert nach dem nachvollziehbaren, aber vielleicht nicht immer ganz astreinen Motto, Cash is King. Die brauchen am Anfang halt Kohle auf dem Konto. Und das haben sie jetzt gemacht mit dem Supporterpass, das haben sie letzte Saison gemacht mit kauft jetzt schon eure Dauerkarte für diese und für die nächste Saison.
Ja. Ja, aber also das ist ja bei allen Vereinen so. Die Frage ist ja im Gegensatz dazu, wir lassen einfach die Dauerkarten wieder verlängern. Ist das jetzt so der Weisheit letzter Schluss? Das ist so die Frage.
Das wird man vielleicht aber auch erst im Nachhinein dann sehen. Also wenn wir uns mal auf Karten bewerben, können wir da auch nochmal berichten.
Wie ja, das ich denke auch, wir können da auf jeden Fall... dann hoffentlich in der Zukunft vielleicht auch ein bisschen eigene Erfahrungen irgendwie genau. Weitergeben von dem, wie es dann letztendlich dann auch wirklich in der Praxis läuft. Ja. Und das dann irgendwie nochmal überprüfen.
Ich glaube allein, dass dieses Segment, wie es jetzt hier abgelaufen und diskutiert worden ist, sehr gut zeigt, was dieser Supporterpass ist und vielleicht auch nicht. Es ist eben vielleicht nicht das durchschaubarste, cleverste, brillanteste System, das jemals entwickelt worden ist. Es dient der Fortuna halt dazu, Geld zu generieren. Das kann man gut oder schlecht finden und man kann dann im Schluss sehen, ob das einem jetzt irgendwie persönlich was gebracht hat oder nicht. Ich glaube, da gibt es auch ganz viele individuelle Sichtweisen darauf. Es ist halt so, wie es ist. So ein bisschen verstehe ich den Blick des Vereins da drauf und die offensichtliche betriebswirtschaftlichen Überlegungen, die Fortuna hat, die auch nicht eben, wie gesagt, irgendwie neu sind. Gleichzeitig kann ich aber auch gut reden, weil ich da nicht mit drin hänge. So. Ich habe den nicht, ich werde das nicht wahrnehmen, weil ich halt auch einfach hunderte Kilometer von Düsseldorf weg wohne und das für mich einfach nicht in Frage kommt.
So. Wir berichten dann mal.
Genau. Eine Frage, die sich jetzt an dieses Segment noch anschließt, wäre, glaubt ihr denn, dass 18.000 im Stadion sein werden am Wochenende?
Ich glaube schon.
Bin mir da mittlerweile nicht mehr so sicher, aber wir werden sehen.
Ja gut, wenn jetzt das Chaos ausbricht mit, dass alle 17.000 eigentlich immunisiert sein müssen und kann schon sein, dass das auch kompliziert wird. Es ist ja auch noch nicht ganz klar, welche Kinder mit dürfen und welche nicht, so in etwa.
Ja. Und also ich bin mir auch nicht so sicher, ob halt die 13.000, die jetzt halt schon Tickets quasi weggekauft haben, weil sie Supporterpass-Inhaber sind, ob die jetzt alle immunisiert sind und wenn nicht, ob es dann da einen Zweitmarkt geben wird und so weiter. Also es ist ein riesiges Chaos.
Ja, ist, glaube ich, wirklich nur Spekulation. Ne? Da schauen wir einfach mal.
Genau, das erzählen wir dann.
Es tut mir leid, aber das...
Wir hören jetzt mal auf damit. Das ist irgendwie Ruder gelaufen hier.
Man könnte noch darüber reden, dass ja Röttgermann gesagt hat, dass die Inzidenz nicht mehr der einzelne Faktor sein soll. Aber irgendwie fehlt mir gerade die Kraft, das auch noch als Thema aufzumachen. Ja, und vielleicht schauen wir einfach mal auf den nächsten Gegner. Wir sind auch schon fast am Ende bei 2 Stunden dieses Podcasts, weil wir uns in diversen Themen, wie wir uns auch vielleicht kennen, verloren haben. Und vielleicht schauen wir mal auf Werder Bremen.
Ja, liebe HörerInnen, ihr müsst auch uns zugestehen, wir haben jetzt lange nicht mehr so viel miteinander telefoniert. Wir sind auch froh, unsere Stimmen wieder zu hören.
Ja, es geht auf jeden Fall, genau wie wir gerade schon angesprochen haben, dann auch mal wieder vor ungewohnt großer Kulisse, wie groß auch immer, am Samstag gegen Werder Bremen. Auch da stoßen wir, genau wie beim Supporterpass, sofort wieder auf das Thema von Liquidität. Ja, Werder Bremen hatte auf jeden Fall im Sommer einen etwas größeren Umbruch nach dem Abstieg aus der ersten Liga zu verkraften. Markus Anfang, ein alter Bekannter, ist neuer Trainer. Aber ja, so richtig angefangen hat man mit diesem Umbruch irgendwie noch gar nicht. Es sind doch noch überraschend viele Spieler aus dem Erstligakader da. War ich dann jetzt in der Vorbereitung auch ein bisschen überrascht. Spricht nicht so richtig für den Weg, den Bremen irgendwie eingeschlagen hat. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich dann doch ein ganz gutes Faustpfand für das Spiel am Samstag gegen die Fortuna.
Weil dann die auch alle ins Schaufenster stellen müssen. Die müssen die wahrscheinlich verkaufen. Die müssen wahrscheinlich Leute
Die müssen abgeben. Noch sehr, sehr viele Leute verkaufen. Also Frank Baumann hat, glaube ich, vor einer Woche gesagt, dass es noch wohl mindestens 15 bis 20 Transfers geben wird. Also rein und raus. Aber trotzdem ist das eine ganz schöne Menge. Und er rechnet damit, in 2 Wochen ein Gerüst für die Mannschaft zusammen zu haben. Ich glaube, seitdem sind jetzt keine weiteren Transfers mehr passiert. Also da muss wirklich noch einiges passieren. Aber ja, wie gesagt, da sind wirklich echt noch einige gute Namen mit dabei. Die Eggestein-Brüder, besonders halt Maximilian, glaube ich sogar ehemaliger Nationalspieler, Yuya Osako, Ömer Toprak, Josh Sargent, Niklas Füllkrug vorne im Mittelsturm. Also das ist schon einfach eine ziemlich überragende individuelle Qualität.
Muss man einfach drauf setzen, dass da so richtig schlechte Stimmung herrscht.
Genau. Und Kevin Möwald gibt es auch noch. Der wird wohl auch, bei dem ist wohl schon ziemlich sicher, dass der auf jeden Fall auch bleiben soll. Der soll eine tragende Rolle übernehmen im zentralen Mittelfeld. Allerdings hat er jetzt im ersten Spiel gegen Hannover gefehlt, weil es eine Covid-Erkrankung in seinem Umfeld gab. Aber der sollte jetzt nach genügend Testungen eigentlich dann gegen die Fortuna wieder zur Verfügung stehen. Ja, Markus Anfang hat auf jeden Fall jetzt erstmal dafür gesorgt, dass die Bremer mal wieder von ihrer altbekannten Raute abgekommen sind und die Mannschaft im 4-1-4-1 aufgruppiert. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wahrscheinlich auch die Fortuna wieder in ihrem 4-3-3 spielen wird, wird man sich da mehr oder weniger spiegeln. Ja, und man spielt eigentlich relativ variabel, wenn man jetzt mal das eine Spiel als Anschauungsmaterial auch natürlich wieder ein bisschen überbewerten wird. Man wird immer wieder mit längeren Ballbesitzphasen im Dreier-Mittelfeld irgendwie agieren, besonders über Eggestein und Osako. Und wenn eben dieser Ballvortrag, dieser etwas langsamere Ballvortrag nicht funktioniert, hat man immer die Option, die schnellen Außen auf den Flügeln einzusetzen oder halt auch den langen Ball vorne auf Niklas Füllkrug zu spielen, der den dann erstmal festmacht und wieder verteilt. Was auf jeden Fall eine Option werden könnte jetzt am Samstag, ist die Fitness. Weil man jetzt im Spiel gegen Hannover beim 1:1 so ein bisschen den Eindruck hatte, dass den Bremern nach einer eigentlich ganz ordentlichen ersten Halbzeit, wo man optisch überlegen war, allerdings vor allen Dingen nur im ersten und im zweiten Spieldrittel, nicht im letzten Spieldrittel, und deswegen halt nicht so viel Gefahr entfachen konnte, dass man da ziemlich abgebaut hat in der letzten halben Stunde und da richtig Glück gehabt hat, dass man nicht mit einer Niederlage aus diesem Spiel gegangen ist. Und ja, man hatte ja das Gefühl, mal von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen, dass das bei der Fortuna eigentlich kein Thema war. Von daher würde ich eigentlich doch ganz optimistisch in dieses Spiel gehen und außerdem vielleicht so ein bisschen darauf setzen, dass Simos das da eben auch schon meinte, dass die Bremer halt irgendwie immer noch so ein bisschen diesen bösen Geist aus der Vorsaison irgendwie mitschleppen und dass da einfach gerade so viele Leute irgendwie nicht, also halt irgendwie vielleicht eher mit ihrer eigenen Zukunft beschäftigt sind, anstatt mit dem Weg des Vereins, dass man ja die Bremer da halt noch so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischen kann.
Ja, also selbst wenn man sich ins Schaufenster stellen muss, weil man irgendwie gesagt bekommt, du bist zu teuer, du musst gehen oder so, ist wahrscheinlich auch nicht krass motivierend und so.
Ja, denkt ihr denn, dass die Fortuna einiges ändern wird im Vergleich zum Sandhausen-Spiel? Oder können wir uns eigentlich mehr oder weniger zumindest mal schematisch und von der Herangehensweise auf ein ähnliches Spiel einsetzen?
Ich könnte mir fast vorstellen, dass der Hartherz in die Innenverteidigung stellt. Der ja auch schon mal ausprobiert. Und wenn er
nee, das glaube ich nicht. Ja? Ich kann mir das nur sehr schwer vorstellen. Also möglich ist das.
Wenn, dann glaube ich nur in der Dreierkette.
Auf jeden Fall nur in der Dreierkette. Er hat ja auch nicht Hartherz gebracht, sondern wenn, dann stellt er halt Botzek als...
Für die Viererkette, ja.
Ich glaube, dass wir Ähnliches sehen mit Felix Klaus. Muss man gucken, ob der halt fit ist. Ansonsten hat Schipnowski halt zumindest jenseits des Torabschlusses schon gezeigt, dass er ein guter sein kann.
Aber auch ein guter, der noch einen neuen Schwung von der Bank bringt. Deshalb, ich denke auch, dass man mit derselben Mannschaft, wenn es Klaus bis dahin wieder gut geht, auflaufen wird, auf jeden
Fall. Genau, also glaube ich auch, wenn Klaus fit ist, dann wird er spielen. Ansonsten sehe ich da keinen einen Grund. Wir haben halt natürlich schon angemerkt, dass das Spiel jetzt gegen Sandhausen nicht überragend war. Ich weiß gar nicht, wie Bremen das angegangen ist. So richtig viel Ballbesitz hatten die auch nicht gegen Hannover, oder war das Schalke? Vermixe ich da was in meiner Wahrnehmung?
Ja, ich glaube, die Frage ist ja irgendwie auch vor allen Dingen, wie Fortuna halt irgendwie damit umgehen wird. Ne? Ob man sich halt wie entscheidet, halt früh drauf zu gehen, oder ob man doch dann vor allen Dingen versucht, aus der Kompaktheit halt an der Mittellinie die Bälle zu erobern und irgendwie dann doch erstmal Bremen den Ball überlässt. Bin ich sehr gespannt.
Ja, ich glaube nicht, dass. Ich glaube, Preußers Ideal waren die ersten 10 Minuten und die ersten 10 Minuten der zweiten Halbzeit oder 5 Stunden bis zum 2:0. Ich glaube nicht, dass der, so wie der darüber gesprochen hat nach dem Spiel, dass der jetzt mir, lassen wir die mal kommen, schauen wir mal und wir stellen uns hinten rein, sondern der hat den Anspruch, so zu spielen, wie man selber spielen möchte, und das heißt sehr aggressiv. Und das finde ich richtig.
Zum anderen ist man natürlich auch Heimmannschaft dann, aber und Bremen Auswärtsmannschaft, aber Bremen hatte schon 60% Ballbesitz, also gegen Hannover.
Ah, okay. Das ist vielleicht Teil des Problems gewesen.
Dann kann Fortuna jetzt mal das Aufbauspiel üben, vielleicht.
Ja. Wir werden es uns angucken und euch unseren Eindruck nächste Woche mitteilen.
Ja, ich habe
bestimmt kürzer alles.
Ja, ich habe auf jeden Fall den Eindruck, dass man sich gegen Bremen, allein ob der individuellen Klasse, die sie halt immer noch haben, vielleicht die halbe Stunde der ersten Halbzeit nicht leisten sollte.
Ja.
Da kann schon mal was nach hinten losgehen.
Ja, das sollte man auf jeden Fall nicht tun. Und ob das dann auch so umgesetzt wurde, darüber sprechen wir dann auf jeden Fall nächste Woche und wünschen euch bis dahin alles Gute.
Ja. Bis dann.
Ciao.
Ciao, ciao.